Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Radio OSM Ausgabe 19. Bei mir hier in Frankfurt ist der Marc.
Hallo.
Und in München begrüßen wir diesmal wieder zwei Mit-Podcaster.
Genau, einmal Andi, wie immer sozusagen. Und ja, wir haben einen Gast, den ihr vielleicht auch schon kennt.
Ja, Michael, der Name hier. Und ja, ich war bei der vorletzten Folge
dabei. Genau, die 17.
Und wir fangen ganz frisch, frei und fröhlich mit den News an. Marc, du hattest eine App für Android getestet.
Nicht getestet. Ich fange anders an. Ich war vor einigen Tagen auf einem Geocaching-Event. Das war ein Mega-Event. Wisst ihr, was ein Mega-Event ist?
Nein.
Doch, da treffen sich ganz viele verrückte Geocacher und rennen gemeinsam durch den Wald.
Ja, genau. Also sind... es waren mehrere hundert, tausend, ich weiß gar nicht genau wie viel, können bis zu 2.000-3.000 Leute sein, die sich da treffen auf einem Platz. Das war in Koblenz. Also war einer der größten, glaube ich, Mega-Events, die bisher stattgefunden haben in Deutschland. Und da waren natürlich neben, man musste irgendwelche Spielchen, konnte man machen, war auch so ein kleiner Ausstellungsbereich, wo einige Firmen ihre Produkte präsentiert haben, die so ein Geocacher braucht für sein Hobby. Und unter anderem war auch Garmin da. Garmin war nämlich da auch Sponsor. Und die hatten neben ihren normalen Geräten auch das neue Monterra da. Das war, wie sie mir gesagt haben, einer der drei, die gerade in Europa existieren. Zwei hatten sie wohl da. Und das war gleichzeitig, kam dann auch in mehreren Computerzeitschriften so die ersten Tests. Die hatten die nämlich denen zur Verfügung gestellt. Naja, und ich konnte mich da mal so ein bisschen durchklicken und naja, es war ein ganz normales Android,
ja, so wie ein dickes. Das ist für Garmin eigentlich nicht normal, also die haben ja bisher immer ihr eigenes Betriebssystem gehabt.
Genau, bisher, genau, das war ist jetzt das Besondere, sie haben ein Android 4.0 benutzt. Auf die Frage, ob sie das dann auch noch ändern, halt, weil die erste Kritikpunkte war ja schon 4.0 sehr alt und so. Ja, nee, das, also sie haben vor, Aussage, dass sie das halt immer mitziehen mit auf aktuellen Versionen. Kann ich mir auch vorstellen, dass das Sinn macht. Und naja, dann habe ich es einfach mal probiert, konnte so ein bisschen, so ich weiß nicht, 15 Minuten mit rumspielen. Ich meine, selbst habe ich kein Android-Handy. Ich habe ein Galaxy.
Und du hast ein Tablet, oder?
Genau, so ein Tablet.
Also wie groß ist denn der Bildschirm von den Monterra? Also ist so eher so handyartig oder
so? Ist eher so handyartig, genau. Die Form ist eigentlich wie ein großes Garmin. Also die hier die größten und von der Dicke die dicksten. Also es ist schon klobig. Also es ist wirklich.
Also ist eigentlich so ein das klassische Garmin-Ding zum Mitnehmen.
Outdoor, genau.
Also wenn man so Geocaching macht sozusagen.
Genau, das also nur als Handy. Hätte keine Angst, wenn es mal hinfällt. Also so kam es einem vor, ja.
Ja.
Also es ist halt so ein Plastik, so ein stabiles Plastik, oder wo du denkst, so, ach, wenn es mal hinfällt, das hält es eigentlich aus. An dem Tag war es sehr sonnig. Dann bin ich halt von diesem Zelt halt weg in die Sonne gegangen. Das Display ist schon irgendwie besonders. Also es ist nicht wie ein Handy-Display irgendwie.
Ist es ein OLED-Display oder?
Das weiß ich gar nicht, welche Technologie die benutzen. Ich war mir dann hier nicht sicher, ob es, also im Vergleich zu meinem iPhone, fand ich, konnte man es in der Sonne noch gut oder besser sehen. Ja, aber ich meine, Sonne ist natürlich auch ganz extrem schwierig für so Geräte. Ne?
Hast du noch den Farben gehabt in der Sonne oder war es dann eher grau, stufenartig?
Ja, aber so aus Erinnerung würde ich, es war halt nicht eher grau, glaube ich. Ja. Aber ich, also sagen wir mal so, ich war positiv überrascht, also die Geschwindigkeit war in Ordnung. So, also wenn du so rübergeswippt hast und so. Ich wollte da mal schnell versuchen, ein Programm zu installieren. Hab's dann aber leider irgendwie nicht geschafft, das WLAN an meinem Gerät zu koppeln. Und selbst hatten sie da keinen
Also es hat nur WLAN, es ist kein UMTS, oder?
Genau, es hat nur WLAN.
Okay.
Ja, aber an sich
Na, ich lese auch gerade über das Display, also steht nicht mehr drin, was es ist, aber es steht halt drin, dass es 480 mal 272 Pixel hat.
Clan Family bemerkt gerade im Irrg, dass es ein 65K Farb-TFT sei.
Ah, okay. Okay, aber halt von der Auflösung her nicht wirklich gut.
Aber das Interessante ist halt das transreflektierende Display. Das heißt, du kannst mit dem Licht von vorne kannst du auch arbeiten,
okay,
wenn du
das
von
vorne gut
viel Licht hast. Mhm.
Ja, es ist halt nicht für alle Anwendungen so toll. Also sie in dem Artikel, den wir da verlinkt haben, haben sie zum Beispiel einen Ingress-Screenshot, der halt überhaupt nicht funktioniert, weil die Pixel, also es sind 270 Pixel Breite. Das ist halt doch ein bisschen zu knapp.
Dann ja, teilweise. Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Ja.
Ja, aber wie ich, genau, und dann, wie ich dann darauf gekommen bin, gleichzeitig hatte jemand veröffentlicht, das ist jetzt die Freizeitkarte, bisher bekannt im Garmin-Umfeld, halt als Garmin-Karte, auch für Android existiert.
Das ist einfach ein gewisser Stil, der dann
die genau, Karte das ist die Freizeitkarte ist so ein gewisser Stil, den man so halt in der Freizeit
yeah
gut benutzen kann. Und die haben jetzt wohl die erste Version erstellt oder schon die dritte, keine Ahnung, wo sie das jetzt auch für Android benutzen könnte. Und dann wäre es jetzt, man könnte es auf sein neues Gerät da packen und hätte die Freizeitkarte auch.
So. Das sind dieses Standardformat, also weil was unter Android zum Mapforge hieß es ja, genau.
Genau, das ja, da hätte man halt den Vorteil, du hast ein Garmin-Gerät und bist nicht mehr auf dieses Garmin-Zeug angewiesen. Ne?
Also nicht mal auf das Datenformat sozusagen.
Auf das Datenformat, was wir eigentlich ja nicht richtig hundertprozentig kennen.
Das heißt, und eigentlich weiter nutzt jetzt in dem Moment Garmin, also war das standardmäßig installiert, so ein Mapforge-Bio? Oder?
Nee, die haben was Eigenes da drauf installiert.
Okay.
Ja.
Drum, das wäre ja schon ein bisschen krass gewesen. Wenn
sie ja, das ja, genau. Aber das hatte ich halt vor.
Ja.
Das wollte ich mir mal schnell an, aber das hat leider nicht funktioniert.
Ja, also das sind, diese Mapforge-Format sind Vektordaten, die aber halt gleichzeitig auch Style-Regeln enthalten. Das ist aber, glaube ich, nicht geteilt, das Format, sondern das ist einfach eine Datei, die halt einen gewissen Bereich abdeckt. Und da gibt es jetzt einfach einen Webserver, wo die halt vorgerendert als Zeug zum Runterladen bereitstellen.
Ja. Er sagte mir dann auch noch, sie hatten das Gerät wohl im Februar schon mal da gehabt, so ein Prototypen. Konnten sich das schon mal angucken. Also in München, die sitzen ja in München. Da haben sie auch ein bisschen Feedback gegeben. Ja, und also wenn ich das Gerät so gesehen hatte, die hatten auch eine Verpackung dabei, die sah original wie eine Verkaufsverpackung aus. Also wird jetzt bald, kann man das kaufen, denke ich. Wird ja natürlich eher hochpreisig sein, aber gut.
Kannst du was zu dieser Freizeitkarte sagen? Ich kenne die nicht. Was macht die denn besonders? Also wofür kann man die brauchen und was unterscheidet sie denn so von der normalen Karte?
Also jetzt Garmin bezogen sozusagen.
Diese Garmin-Freizeitkarte,
mhm,
die haben so einen etwas anderen Farbstil, würde ich mal sagen. Und die haben, ja, die was sie rendern, ist halt eher so, was man halt, wenn man draußen in der Freizeit sich bewegt, gebrauchen kann.
Ja gut, das ist ja mal eine passende Zusammenfassung.
Ja, also ich benutze sie selbst halt nicht so häufig, weil ich...
Weil du keine Freizeit hast, gibst zu, du ja Sklave.
Aber ist insgesamt, glaube ich, eine tolle Garmin-Karte,
die Freizeitkarte. Sieht brauchbar aus. Also vom ersten Blick sieht es brauchbar aus. Auch genau, so Label-Placement-mäßig und so sieht nicht schlecht aus.
Also ich glaube, diejenigen, die machen, das sind mehrere. Die kommen ins Bereich Münster oder so. Sind auch entsprechend im Forum. Also ich glaube, vor allem im Forum aktiv. Ja.
Wollen wir weitermachen?
Ja, wir hatten noch andere News-Themen.
Ja, meine ich ja. Mir ist heute was aufgefallen, und zwar ist mir ein Knopf bei Google Maps aufgefallen, mit dem man das neue Google Maps Beta ausprobieren kann. Und eigentlich ist es ein Google Earth im Browser. Ich kann es jetzt leider bei mir auf dem Rechner gerade nicht nachvollziehen, denn der kann kein WebGL. Das heißt, ich vermute, dass auch von euch nur die WebGL haben, das sehen können. Aber was man da machen kann, ist, man kann die Karte neigen. Und
wie neigt man die denn?
Da ist unten rechts ist dann so ein Knopf, mit dem kann man erst auf so eine erste Neigung schalten. Also man erkennt ihn daran, dass die Zoom-Buttons nicht mehr links sind, sondern rechts unten. Und da ist dann so ein Neigeknopf, dann neigt sich erst ein bisschen und dann neigt sich nochmal ein bisschen mehr. Und dann, ich glaube, beim dritten Mal sieht man dann richtig, dann schaut man flach ins Gelände und sieht die Berge hinten und sowas. Nur was ich nicht geschafft habe, aber das heißt ja nicht, dass sie das nicht noch nachreichen, ist so ein richtiges sich bewegen in dem Gelände und so ein Rumfliegen halt, wie man das machen würde bei Google Earth. Das habe ich halt nicht so ganz geschafft.
Das war das Satellitenbild an sich in 3D sozusagen oder war das kalte in 3D?
Das konnten sie beides. Ich weiß, ne, wobei ich habe es glaube ich nur mit der Satellitenansicht gesehen. Es benutzt WebGL als Technik und es fühlte sich echt gut an. Es war nicht ruckelig, das war nicht zuckelig, das war einfach schnuckelig. Ja. Quasi. Ah, genau, Marc hat es gerade hingekriegt.
Nee, du musst dich anmelden.
Nee, du musst nur auf den blauen Knopf drücken.
Du musst dich anmelden. Also Leute, die sich anmelden müssen, die sich nicht anmelden wollen bei Google,
hast du denn die Demo, also die denn den Zugang beantragt oder ist das?
Ne, ich war eingeloggt mit meinem Google-Account. Und dann tauchte auf der linken Seite, da wo dann auch Suchergebnisse und Routen auftauchen, war ein Knopf. Möchtest du jetzt das neue Beta ausprobieren? Dann habe ich da drauf geklickt. Und dann bekam ich auch so eine Ansicht mit einem relativ dunklen Bild von der Erde, so eine Draufsicht mit dem Knopf jetzt ausprobieren. Und da musste man sich nicht extra registrieren oder sowas, sondern einfach draufgeklickt und dann kommt man wieder zurück zu Google Maps und da hat man dann diese extra Features.
Also die rollen das wohl inzwischen aus?
Naja, also bei mir funktioniert es nicht, seltsamerweise.
Also ich glaube, vor einem Monat konnte man sich mal anmelden, wenn man das vorher ausprobieren wollte. Mhm. Aber entsprechend hatten die mir auch mal vor 14 Tagen oder irgendwann so einen Link geschickt, so ich könnte es jetzt mal ausprobieren.
Ich habe es gerade gestartet, aber das sagt nur übertrage Daten im Moment. Also.
Naja, also wir wissen nicht genau, wer jetzt alles Zugang hat, aber es ist anscheinend jetzt breiter als bisher. Ja, es gab zu dem Thema auch bei der Foskis einen Lightning Talk. Ich glaube, der war vor deinem Lightning Talk irgendwann, Peter.
Ja, das kann sein. Ja, da war ich nicht so aufmerksam. ich war auf jeden Fall nicht unbegeistert davon, weil 3D halt jetzt auch so ein bisschen sich anfängt durchzusetzen im Browser. Also wir haben das ja später nochmal.
Ja, eigentlich direkt danach.
Und finde das total toll eigentlich und ja, möchte eigentlich mehr in die Richtung sehen. Und
da kommen wir direkt auch dahin.
Es gab auch mehr zu sehen und zwar von einer Firma, die sich F4 Group nennt. Und die haben eine WebGL-basierte 3D-Karte auf OpenStreetMap-Basis gemacht, bei der sie auch die Gebäudedaten und Wasserdaten und alles Mögliche mit reinbringen. Und zwar auf eine Art und Weise, die wirklich, wirklich, wirklich geil ausschaut. Unter anderem haben sie zum Beispiel das, was mir bei Google Maps so ein bisschen gefehlt hat. Die Option, sich komplett zu drehen in der Welt, hineinzufliegen und es irgendwie flach zu machen und sowas. Und sie haben, wenn ich das richtig gesehen habe, echte Schatten da drin und sie haben sehr, sehr geile Wasseranimationen, also so reflektives Wasser und die haben echte Bäume und sie haben auch kleine Springbrunnen, die haben halt ganz viele.
Also animiert Wert sogar.
Genau, richtig animierte Springbrunnen mit spritzendem Wasser, haben da richtig viel Wert auf Details gelegt und es sieht einfach nur atemberaubend aus, wenn man das mit dem vergleicht, was wir bisher so hatten.
Ja, wobei ich glaube, das liegt daran, diese Firma, diese F4 Group, die kommen eigentlich aus dem Spielesektor. Und ich vermute, dass sie da so ein bisschen Erfahrung mit 3D und Animation und wie man sowas macht haben. Entsprechend war auch, glaube ich, direkt die Frage, ist das Open Source? Kann man das benutzen und so weiter?
Ich glaube,
da muss man natürlich sagen, nein. Da haben sie auch wohl direkt gesagt, nee, das ist wohl mehr so ein Tech-Demo jetzt.
Es ist aber wirklich eine schöne Tech-Demo. Sie zeigen halt, was möglich ist mit den Daten, die wir erfassen.
Ja. Und es ist sogar ein bisschen mehr, würde ich sogar sagen. Also die ersten fangen ja jetzt schon an, irgendwelche größeren Kirchen, Schlösser zu bauen in 3D, mit Simple 3D dagegen.
Das muss man dazu sagen. Es gibt oben diesen Knopf, wie heißt der genau? Ist gerade nicht auf.
F4, Show F4 Buildings.
Genau. Und die substituieren einen Teil der Gebäude durch eigene von ihnen gemachte 3D-Modelle. Aber die meisten darin, vor allem, wenn ich es richtig mitbekomme, die meisten in Deutschland, sind tatsächlich aus den 3D-Tags, die wir ja in Folge 11 sehr ausführlich beschrieben haben, zusammengesetzt. Das heißt, die kann man als normaler OSM-Mapper, kann man da Hausfarben, Dachfarben angeben und die Größe und Höhe und Dachformen bestimmen und mit Gebäudeteilen da so richtig komplexe Gebäude zusammensetzen. Und dann rendern die tatsächlich auch da, so wie man sie gemappt hat, mit Schatten und allem rein. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also ich finde es total klasse.
Genau, also da ist jetzt die Möglichkeit, glaube ich erstmalig, dass man ziemlich schnell, wenn man mal was in 3D-Mapping gemacht hat, auch das Ergebnis sieht. Also ich meine, sie brauchen so unter einem Tag, ist es dann drin, wenn man die Änderung gemacht hat. Und das fand ich, ist glaube ich bisher nicht möglich. Außer man macht es auf seinen eigenen Rechner hier mit OSM2World, ne?
Ja, nee, OSM2World gibt es auch die Webkarte davon. Ja. Unter map.osm2world und die kommen wohl auch, also ja, okay, nicht einen Tag, aber spätestens nach einer Woche. Also ich weiß nicht genau, je nachdem, wie viel sie halt gerade zu tun haben, aber ja. Die rendern da eigentlich auch relativ live mit, aber es ist halt nur Bayern oder Deutschland, ich weiß nicht genau, welche Abdeckung sie momentan haben.
Genau, und ich glaube, die Karte, die ist weltweit, ne?
Ja, klar, also sie lagern das Rendern halt sozusagen einfach auf den User aus. Durch WebGL, aber dafür muss das WebGL halt installiert sein, wohingegen OSM2World ja mit fertigen gerenderten Kacheln arbeitet in PNG, also Bitmap, die dann einfach zum Browser geschickt werden und der kann dann so dumm sein, wie er möchte. Es muss halt nur Bilder zeigen können und JavaScript, damit die Kacheln aneinander gehängt werden, wie bei allen anderen Webkarten auch. Und dann hast du halt so schon die Darstellung, aber dafür halt nicht so interaktiv und ohne Animationen.
Ein User schreibt hier sogar, dass 3 Stunden alte 3D-Tags sichtbar sind. Also
ist bei der Zyklus noch bei besser. Der F4-Karte.
Genau, bei der F4-Karte.
Okay.
Ja, und dann kam gleich noch eine Sache hinterher. Und zwar habe ich das, glaube ich, aus der Wochennotiz, Marc. Diese Crinkled Watercolor Map, die zwar kein echtes 3D machen, aber Hillshading. Und ich habe mir das angeschaut. Und wir machen ja zum Beispiel in unserer Antarktis-Karte machen wir ja auch Hillshading. Und ich fand aber, dass das viel geiler ausschaut dort und habe mir auch mal angeguckt, warum das so viel geiler ausschaut. Da ist ja ein Paper zu rausgekommen oder er hat zumindest ein Paper mit veröffentlicht, in dem er erklärt, wie er das macht. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Und zwar, wenn wir Hillshading machen, also zum Beispiel auf polar.openstreetmap.de, dann nehmen wir einfach die Höhendaten, die wir zum Beispiel von der Shuttle Radar Telescope Mission von diesen SRTM-Dateien kriegen und verwenden die direkt als Farbinformation. Das heißt, wenn ein Berg oben flach ist und also wirklich flach und die gesamte Fläche ist in einer Höhe, dann hat die bei uns auch eine Farbe, weil wir quasi dieselbe Höheninformation für diese ganze Fläche bekommen. Und was die jetzt da machen bei ihrer Crinkled Watercolor Map, ist, dass sie aus diesen Höhendaten halt echte Modelle berechnen, so 3D-Modelle, und dann darauf einen Lichteinfall simulieren und mithilfe dieses Lichteinfalls dann bestimmen, wie hell denn jetzt die einzelnen Flächen sind. Das heißt, dass wenn du einen Berg hast, der quasi auf der einen Seite anwächst und auf der anderen Seite abflacht, dann macht das bei uns keinen Unterschied, weil die Höhenveränderung bei uns direkt auf die Karte gemalt wird. Und bei denen macht das aber einen Unterschied, weil das Licht quasi von einer Seite kommt und das beleuchtet und auf der anderen Seite einen Schatten wirft. Und deswegen sieht das so extrem realistisch aus. Und ich fand, das ist schon ein echter Fortschritt im Vergleich zu dem, was wir zum Beispiel eben bei Polar machen.
Kannst du dann einfach die Ergebnisse, die in dem Paper drinstehen, das nehmen und dann für Polar osm.org.de auch benutzen oder hast du?
Na, man müsste das eigentlich machen können. Also in dem Paper steht, glaube ich, nicht genau, also so genau habe ich es nicht gelesen, steht jetzt nicht, ja. Das ist jetzt kein Programm, wende dieses Programm auf dein Shading an und dann sieht alles gut aus, sondern es ist halt mehr so ein, wie sie es algorithmisch gelöst haben und wie sie die Winkel bestimmen, die dann der Berg an der Stelle hat und sowas. Das müsste man vermutlich nochmal in Code umsetzen. Oder zumindest den Code finden, der da eingesetzt wird und es darauf loslassen, aber dann würde es wohl auch wahrscheinlich so geil ausschauen, denke ich mal. Also gehe ich jetzt mal von aus. Aber so genau habe ich mir dieses Paper auch jetzt nicht durchgelesen. Ja, klar.
Okay.
Es gab da auf der Mailingliste so ein Thread über Project of the Week und Gamification. Und ich dachte mir, naja, wird bestimmt irgendwie was. Mit Project of the Week hatten wir ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen in den letzten Folgen, dass es eigentlich eine gute Idee wäre, das wieder mal aufzutauen und das zu machen. Und Gamification hilft ja auch meistens. Aber ich habe ihn jetzt nicht gelesen, aber der ist ja riesig. dieser Diskussionsthread auf der Talkliste. Wisst ihr, was da los ist?
Also wer von uns hat denn am meisten reingeschaut? Ich habe so ein bisschen angelesen.
Ja, ich habe gestern ein bisschen reingeguckt noch, aber
also
ich habe es auch nicht genau gelesen.
Sich hat Thorsten Alge damit angefangen und gesagt, ja, es ist ja zur Zeit so in der Diskussion, dass man mehr über Gamification und Social Media Komponenten in OSM was machen müsste, beziehungsweise es ist viel darüber diskutiert worden und hat dann mal ein paar konkrete Forderungen aufgestellt. Zum einen, ja, dass man doch das Project of the Month wiederbeleben soll, war ja öfter mal Thema. Also, dass da halt auch eine gute Erklärung im Wiki sein muss, dass man eine Karte hat, auf der man seinen und den Gesamtfortschritt gut erkennen kann und dass man doch bitte eine Art Belohnungssystem mit Badges oder ähnliches und die Nennung der Mapper in der Wochenhits oder im Podcast interessanterweise auch machen sollte und erklärt dann halt so ein bisschen, was es für Belohnungssysteme bei anderen gibt, wie zum Beispiel Foursquare, Diablo 3 oder WoW, also World of Warcraft. Und ja, da ging dann so ein bisschen die Diskussion los. Also zum einen hat es auch gleich selber vorgeschlagen, dass eins der Tools von Mark, Pascal Nice, also HDYCC,
das How did you contribute?
Genau, von Nice1.org, das doch bitte mal auch mit anzeigen sollte, so Badges und so. Daraufhin meinte Pascal, ja, er hat das schon mal angefangen, aber davon sieht man noch nichts. Und ja, dann ging halt so die Diskussion los.
Ja, eines der großen Themen, die da diskutiert wurde, waren halt Datenschutzbedenken, von wegen irgendjemand könnte auswerten, wann irgendjemand irgendwelche Sachen in OSM editiert hat, ob es irgendwelche User-Profile gibt oder sonstige Sachen, die man da potenziell draus ableiten könnte. Und ja, das war teilweise, fand ich es offen gesprochen, ein bisschen übers Ziel rausgeschossen. Ich weiß nicht. Ja, mir kommt es zumindest so vor. Also klar, die Daten sind halt alle frei verfügbar. Du kannst immer nachgucken, wann irgendjemand irgendwas gemacht hat. Das liegt aber in der Natur der Sache, wenn du dich in einem öffentlichen Projekt betätigst, dass dann die Öffentlichkeit das alles entsprechend auch mitlauschen, in Anführungszeichen, könnte.
Ja, man muss halt einfach ein Pseudonym verwenden, wenn man nicht möchte, dass es auf die reale Person zurückführbar ist. Und meine Meinung zum Thema ist halt auch, also diese Statistiken sollten für alle zugänglich sein und nicht nur für einen bestimmten kleinen Kreis. Und die Statistiken, also auch das Zeug von Pascal sollte aus meiner Sicht, wie es ja auch im Thread vorgeschlagen wurde, bitte doch auch direkt auf osm.org auf den Nutzerseiten verlinkt sein oder im besten Fall sogar direkt eingebunden oder so.
Ja, wobei in diesem, wie immer auf der Mailingliste, wird ja auch immer viel durcheinander geworfen und zusammengehangen und halb zitiert und falsch verstanden und also ich fand auch, es fing eigentlich damit an, einer meinte mit Badges und könnte man ja machen und dann kam so sofort irgendwie die Diskussion, ja, das sind ja persönliche Daten. Und dann kam Datenschutz und auf einmal kam so raus, oh guck mal, da werden ja ganz viele Daten von mir gesammelt und ich habe gar nicht die Erlaubnis gegeben, das zu machen.
Ja, nee, doch, das kann man auch so die gleich.
Ja, aber das wurde einfach mal immer dahingestellt und gesagt und dann kam jemand anders, der sagte, oh, ich kannte die Seite ja gar nicht, da werden ja wirklich viele Sachen gesammelt. Na,
was heißt gesammelt? Die Leute haben diese Informationen ja selbst freiwillig in die Datenbank eingetragen. Also
genau, dann kommt immer das Argument, ich wusste ja gar nicht, dass zum Beispiel in dem Planet-File die User-ID und der Username drin steht. Mhm. Klar, wenn man sich nicht technisch dafür interessiert, ist einem das auch nicht klar.
Aber
ja, genau, natürlich. Genau.
Okay, mit dem
Argument kannst du immer sagen, was ich habe das jetzt
Versteh
erfahren.
Ich, ja.
Für mich ist das neu. Klar. Etwas schade fand ich dann, dass, ich meine, es waren jetzt nicht 10 Leute, die sich da gedacht haben, das geht nicht oder das ist zu viel, da stehen zu viele persönliche Daten. Dann war ja auch wieder die Schwierigkeit, was ist denn eigentlich jetzt das Persönliche? Dann wurde wieder diskutiert, ist es pseudonym oder anonym? Und das sind ja eigentlich auch Themen, die so gerade so schwammig sind und diese ganze Diskussion, die gerade stattfindet, spiegelte sich da einfach wieder. Was ich jetzt eine Konsequenz ist daraus, dass der Pascal wohl eine Funktion wohl schon rausgenommen hat, spontan, weil er sich da jetzt auch nicht mehr ganz sicher war. Ich glaube, es geht um diese Funktion, wann du vor allem mappst, also die Uhrzeit. Der hatte ja aber früher so einen Graph, da konntest du sagen.
Ja, aber was willst du daraus ablesen? Ich meine, du kannst vielleicht ablesen, ob du jetzt Nachtschicht arbeitest oder nicht. Ja,
genau.
Zum Beispiel, was interessiert das? Das ist halt mein Nickname, der da steht. Ja, mein Gott. Was ich viel interessanter finde, ist, also für mich, und das ist aber so eine automatische Geschichte, als ich angefangen habe mit OSM, bin ich halt aus der Haustür gegangen und habe das Navi angeschaltet. So. Und das ist halt einfach die Straße vor meinem Haus. Das ist die erste Straße, die ich gemappt habe. Und klar kann man dann erkennen, aber selbst wenn man jetzt das erste nicht visualisiert, guckt man halt mal, wo ist denn die Dichte am größten, dann kann man schon mal rausfinden, in welchem Ort ich wohne. Das sind nur ein paar hundert oder ein paar tausend Einwohner. Du siehst halt sehr deutlich, wo ich angefangen habe. Das ist das, worüber ich mir viel mehr Sorgen machen würde, wenn ich nicht auf der Foskes-Konferenz stehen würde mit dem T-Shirt, wo die Koordinaten von meinem Haus draufstehen vorne. Bei mir ist es egal. Aber ich kann verstehen, dass sich da Leute drüber aufregen, aber dann doch nicht über die Uhrzeiten, sondern über das Wo vielleicht eher. So dann.
Ja, und was ich bei GPS-Traces, wenn du über GPS-Traces viel schlimmer finde, in Anführungszeichen, du kannst nachvollziehen, wann du wo warst und so weiter. Und vor allem, ob du vielleicht auf einer Straße auf der 60 erlaubt bist. Ja, wobei,
da hast du ja beim Hochladen die Möglichkeit, das zu anonymisieren.
Oder sie einfach nicht hochzuladen. Also ja, das sogar genau. Mehr fordert dich ja niemand.
Genau. Das ist für mich auch eines der Themen gewesen, einfach die Dinger im Moment nicht hochzuladen. Nach ja, wobei, zwei Jahren oder 3 Jahren.
Das zu anonymisieren. Also beim
Hochladen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Habe ich mit den Traces gemacht, die ich hochgeladen habe, die in den wenigen, sag ich mal.
Also die Uhrzeit dann rausnehmen, sozusagen.
Das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Nee, ich habe die wirklich hochgeladen damals. Aber du kannst sagen, ich lade sie anonym hoch, dann erscheint es als Punktwolke. Der Nachteil ist,
wenn es sozusagen nicht mehr mit dir verknüpft, sozusagen.
Genau. Der Nachteil ist, dass du das nicht mehr, also das sind einzelne Punkte dann und du kannst es nicht als kompletten Tracen unterladen. Also es ist nicht mehr von User XYZ, der.
Achso, man sieht dann nur die Punkte,
man sozusagen. Man sieht nur die Punkte die als Datenwolke irgendwo, okay. Aber nicht den Trace als solchen.
Es gibt, glaube ich, auch noch irgendwo so eine mittlere Einstellung, wo du halt keine Uhrzeit mehr hast, wo du dann nicht mehr ableiten kannst, ob du jetzt gerade auf einer 100er Straße 150 gefahren bist oder sowas. auf dem Land draußen, wenn niemand da ist, das ist vollkommen egal. Wie schnell du da fährst.
Aber nee, darüber lache ich nicht, sondern über die Idee, dann so Sachen wie das mal zu vergleichen gegen die Max-Speed und halt die Stellen zu finden, an denen immer alle zu schnell fahren und so. Aber es ist halt auch, am Ende ist halt auch Blödsinn, weil du erwischst halt nur so eine ganz winzige Subgruppe, nicht mal alle OpenStreetMapper, sondern nur die tatsächlich mit dem Auto auf dieser Straße Traces gemacht haben. Ich meine, ich bin auch mit dem Fahrrad Landstraßen abgefahren. Ja, das,
also ja, es geht ja nicht nur um Max-Speed, es geht auch darum, dass ich vielleicht irgendwelche Straßen reinfahre, die ich nicht reinfahren dürfte eigentlich, wo es heißt anliegefrei, irgendwelche Feldwege oder sonst
irgendwas. Ja, aber irgendwas. An sich müssen wir halt über die GPS-Tests nicht diskutieren, das kann sich jeder selber entscheiden zwischen diesen drei Möglichkeiten.
Genau.
Und genau. Also ich denke, da muss man einfach eine Lösung finden, wie das ist. Und um auf die initialen Fragen, die ja Mail mal genauer einzugehen, da, also die eine Frage dann ja, er würde gerne hören, was wir davon zu unterhalten, also die Mailingliste in dem Fall, und ob sowas sinnvoll und realisierbar ist. Und meine Antwort darauf ist einfach, ja, ich finde es gut, es ist sinnvoll und es ist auf jeden Fall auch realisierbar. Man muss sich halt nur mal die Arbeit dazu machen.
Ja, meine Meinung dazu, es ist sicher für viele Leute ein Anreiz, was zu machen. Ich persönlich habe da vor ein paar Jahren, sag ich mal, hätte ich da einen gewissen Anreiz gesehen. Jetzt bin ich so mit dem Projekt verwurzelt, dass mir das nichts ausmacht, ob ich auf meiner Webseite, User-Seite oder im Wiki da einen Badge drauf habe oder nicht. Da bin ich neutral genug. Also
nein, es ist halt einfacher, um erfahrene Mapper besser festzustellen, sozusagen. Also heutzutage muss ich halt manuell wissen, es gibt sowas wie Pascal Nice Karte und Tool und ich sehe dann, ist der hier regelmäßig oder nur ab und zu oder wie gut kennt sich der da aus, wenn der jetzt gerade ein Edit macht, macht das absichtlich falsch, weil das eigentlich besser weiß oder ist er einfach ein Neuling oder sowas. Also solche Badges helfen einem theoretisch schon und sie machen halt das einfach zugänglich, was wir als erfahrene Nutzer sozusagen auch wissen. Also und natürlich ist auch so, es ist schon ein bisschen Gamification, also dass du plötzlich Spaß machst, da Also so extra angeregt wirst, was zu tun, wo du dich selbst das nicht motivieren hätte können.
Das stimmt, aber da sind so Sachen wie Project of the Week mit einer Auswertung hinten dran, finde ich da attraktiver. Also sowas wie, lass uns jetzt mal alle Hausnummern in Stuttgart mappen, keine Ahnung, ja. Das finde ich dann attraktiver, zu sagen, okay, ich mache da mit und am Ende sehe ich, okay, ich habe von den in diesem Zeitraum gemappten Hausnummern habe ich 30% beigesteuert und wir waren 10, dann weiß ich, boah, war ich geil dabei. Das ist danach auch abgeschlossen und danach ist es auch vorbei. Das finde ich attraktiver als so ein Badge wie meist aktiver Mapper. Und das, der Hauptgrund, warum ich diese Badges jetzt nicht so eine ultra geile Idee finde, ist, dass ich mehr oder weniger aufgehört habe zu mappen. Ich programmiere halt ganz schön viel im Bereich von OSM. Ja, aber
dann brauchst du einfach einen Badge, hat den besten OSM-Splitter gemacht oder
ja,
sonst
wobei,
irgendwas. Oder?
Also ich kann dir aber kurz erzählen, wir haben damals in Hausnummern-Mappen in Dortmund, beziehungsweise wie wir die Buildings gemacht haben, habe ich jetzt keine Badges oder haben wir keine Badges vergeben, sondern wir haben schon immer geguckt, jeden Tag, wer viel gemacht hat, wer viele Häuser gemacht hat. Und zwar nicht, um zu gucken, jetzt der und der, sondern einfach, uns war wichtig, wenn diejenigen dann eine Frage gestellt haben, dann haben wir sofort geantwortet. Ja, weil das sind deine wertvollen, das sind Menschen, die viel beitragen. Und für mich war es dann wichtig, dass wenn der eine Frage hat, hier, ich habe da und da ein technisches Problem und so, dann wusste ich so, oh, der macht ja extrem viel. Dann habe ich dem halt sofort geantwortet. Hm. Ja, das fand ich, war für einfach fürs Projekt und damit wir da gut zügig vorankommen, wichtig. Und dafür fand ich so eine Statistik sehr, sehr sinnvoll.
Ein anderer Punkt, der noch kam, dass man natürlich die verschiedenen Plattformen da auch zusammenführen müsste. Also zum Beispiel, dass man da halt auch die Forenposts irgendwie Badges dafür, also dass man halt auch sieht, wo sind die Leute aktiv im Forum, auf helposm.org, was so ein bisschen Stack Overflow-mäßig
ja, und,
ist.
Und das dann, dazu kommt ja dann auch, wenn du siehst, dass jemand sehr aktiv ist, der hat so seine Seite voll mit Badges, wenn der dir dann sagt, mach das mal so und so, ja, dann sagst du, klar, der Typ muss es wissen, ja, der ist so lange dabei. Also ja. Dadurch hast du auch so ein Gefühl dafür, ob kannst du die Leute einschätzen, so, ne?
Das wäre aber dann mehr so ein, also so wie das in manchen Foren ist, ab 10.000 Posts oder ab 1.000 Posts bist du irgendwie
genau
wichtig und ab 10.000 bist du ultra wichtig.
Naja, rein die Postanzahl ist natürlich auch nichts. Also das muss man schon irgendwie schauen.
Das sind Beispiele, wie die das da so machen.
Ja. Ja, natürlich, aber das sind immer so weiche Faktoren, ne? Es ist klar, dass es nicht ein Hartz-Faktor ist, der ist jetzt der super Experte, aber das gibt dir wenigstens mal einen Anhaltspunkt. Was kannst du sonst nehmen?
Ja, aber du musst es komplett irgendwie algorithmisieren, weil wenn du es nicht genau automatisch machst oder nicht alles automatisch machen kannst, dann fühlt sich der eine wieder gleich benachteiligt oder bevorteilt. Und dann kommst du aber auch in so Situationen, dass die Leute sagen, naja, hat ein Objekt am meisten bearbeitet. Ich meine, ich weiß ja, wie es bei Spielen ist. Dann geht man halt hin und schreibt halt A dran, dann schreibt man B dran, dann wieder A, dann wieder B, dann wieder A, dann wieder B, bis man halt diesen Badge hat. Und wenn jemand anderes einen halt überholt, macht man also so sinnlose Sachen. Also das wäre halt dann meine Befürchtung, dass die Leute dahin tendieren und dann nur wegen der Badges Blödsinn machen,
also, dass
die sie vielleicht sonst nicht
falsch
machen
motiviert
würden
werden, weil das Motivationssystem zu schlecht ist.
Ja, aber das ist so eine Angst, die würde ich einfach riskieren, da würde ich trotzdem machen.
Ja, also das muss dann
also auch so diese ganzen System. Das finde ich immer so diese Bedenken, die Leute dann haben, ja. Das sind so Bedenkenträger. Einfach
the
mal machen.
German Angst.
Ja, genau. Einfach mal machen.
Genau, also das auch für diese Datenschutzsysteme würde ich sagen, einfach mal machen. Und das kann man dann immer noch anpassen, sodass es dann auch Leute opt-outen können, wenn sie es dann unbedingt möchten oder sonst irgendwas. Auch noch interessant fand ich ein Zitat von Hartmut, der den MySQL-Vortrag, glaube ich, gehalten hat auf der Foskes. Mhm. Er würde sich als Gamification immun betrachten, weil er halt zum Beispiel so, wenn das Ingress-artige Züge annimmt, in Dollar Nachbarort, in einem Neubaugebiet mit noch ungenutzten Hausnummern, dann bekomme ich jetzt noch genügend Punkte, damit ich auf Level 6 aufsteige heute Nacht. Sondern, aber er findet sich da eigentlich gegen immun, aber gerade so Sachen wie How did it contribute oder UOSM Heatmap, dann fixen ihn schon irgendwie an und das kann ich eigentlich auch so unterschreiben. Also
ja, ich glaube auch, dass das, es gibt einfach Leute, die finden das toll und hier die Discord-Game, das ist ja auch so eine Gamification, ja. Und ich weiß jetzt, ich habe von Leuten gehört, die haben vorher überhaupt nichts beigetragen, die kennen das Projekt total gut, ja. Die nutzen es auch, die Daten und so.
Also OpenStreetMap.
OpenStreetMap, genau. Und mit dieser App haben die jetzt mal angefangen, Sachen da einzutragen, weil die das ganz nett fanden, so als Zeitvertreib, du sitzt irgendwo, ja, kannst ja auch mal da was eintragen. Wobei, bei dem, beim Korb muss ich jetzt halt, die Geschichte geht jetzt weiter. Diejenige hat jetzt erfahren, dass das leider noch nicht übertragen wird von Cord. Das ist ein spezielles Problem bei diesem
wir berichteten.
Game. Das wird nicht zurückgespielt in die USM-Datenbank und was soll ich sagen? Wie sie es erfahren hatte, seitdem macht die da nichts mehr.
Okay.
Ja. Also.
Ja, dann, wir müssen einfach schauen, dass das passiert, aber das hatten wir auch schon diskutiert. Ja. Ansonsten hat Frederik in den Thread auch noch einen Link zu einem State of the Map US Talk von diesem Jahr geschmissen. Und zwar hat da Salmon berichtet, dass es geplant wird, auf jeder OSM-User-Page solche Statistiken wie auf seinem How Did You Contribute to OpenStreetMap zu integrieren. Also den Link schiebt man dann auch einfach mal in die Shownotes. Den Vortrag kann man sich ja mal anschauen.
Dann gehen wir doch einfach gleich zum nächsten Thema. Auch eine große Diskussion, so groß weiß ich nicht, auch eine Diskussion auf talk.de. Aber Andi und ich glaube Michael, du ja auch, ihr habt noch mehr Informationen für uns, ihr habt Insiderwissen. Erzähl doch mal, wie fing denn alles an?
Naja, also vor 2 bis 3 Monaten war jemand von der Firma Menz TV bei uns auf dem Stammtisch. Und diese Firma stellt so einen öffentlichen Nahverkehr-Routenplaner namens EFA, also ein elektronischer Fahrplanauskunft, her, der in einigen Verkehrsverbünden im Einsatz ist hier in Deutschland. Sie bezeichnen sich so ein bisschen auf Marktführer, wobei man nicht genau weiß, auf welchen Markt sie sich da beziehen. Aber es sind auf jeden Fall einer der großen.
Ja.
Und der meinte halt so, so ihre Kunden nehmen ja immer die Datenquellen, also sie sind halt einfach Dienstleister für ihre Kunden und ihre Kunden möchten halt manchmal Navtech-Daten haben, manchmal Teleatlas-Daten und es sind jetzt auch immer mehr Kunden, die sagen, ja, wir möchten gerne OpenStreetMap-Daten und dann haben sie halt mal reingeschaut und festgestellt, die sind ja viel genauer als das, was wir sonst haben, das sind ja so Zeug wie Bahnhöfe und so weiter samt Fahrsteig schon eingezeichnet, bei U-Bahn jetzt zum Beispiel oder bei normalen wie nennt sich der normale Zug?
Deutsche Bahn
halt.
Deutsche
Bahn. Also das Bahnzeug halt. Ist ja da einzeln eingetragen. Das sind wir so gar nicht gewohnt. Das haben wir im Zweifelsfall haben das die Verkehrsverbünde bisher selber eintragen müssen und dann dürfte jetzt eben der Dienstleister Algorithmen schreiben, der dann diese Änderungen wieder auf den aktualisierten Datenstand drüber zieht und so weiter. Hat halt nie immer so gut geklappt, wie man das halt so öfter hört. Wir haben ihm dann halt mal so ein bisschen OSM versucht zu erklären und wie das so abläuft und dann erstmal nichts mehr gehört, bis neulich ein anderes Mitglied von dem Team, das sich bei denen darum kümmert, auf talk.de aufgeschlagen ist mit dem Titel eine globale ID einzuführen. Also, Originalzitat, Einführung eines neuen Tags in Klammern globale ID.
Genau. Also deren Idee war, wir haben ja so eine tolle Datenbank mit all diesen Objekten, die so einen Bahnsteig oder einen Bahnhof ausmachen, also alle fixe Objekte. Da geht es wohl nicht nur um Schilder und Bahnsteige und Ein- und Ausgänge, sondern auch um sowas wie Sitzbänke und Fahrkartenautomaten und sowas. Da gibt es wohl eine Spezifikation, wie man denn wie man diese Objekte denn nummeriert, also wie man denen eine eindeutige Typ- und Nummerbezeichnung zuweist, also sowas wie Landkreisnummer, Doppelpunkt, Haltestellennummer, Doppelpunkt, Plattformnummer zum Beispiel. Und sie würden halt gerne die Fahrplandaten, die sie haben, also dann und dann fährt an dem und dem
Gleis, generell alle ihre Daten halt,
ein Zug ab, die würden sie gerne mit OSM korrelieren, um quasi das dann auch auf unseren Karten draufmalen zu können. Und da haben sie sich gedacht, da sind sie mal ganz smart und hängen einfach an jedes Objekt, das in OSM existiert, so einen Tag dran mit einer von ihnen generierten ID, die dieses OSM-Objekt verknüpft mit ihrer internen Datenbank.
Naja, nicht jedes Objekt halt, diese für sie relevant sind. Also Haltestellen,
Bahnsteige und so weiter. Ja.
So, sie sind auf die großartige Idee gekommen, dass dieses Tag globale unterstrich ID unterstrich PT heißen sollte.
Also der Tag.
Der genau. Key davon. Der Key von dem Tag und als Wert dann ein Stern und dann ihre Nummer, wenn ich es richtig gesehen habe.
Na, der Stern ist einfach ein beliebiger Wert. Ach so. Und da kommt dann eben diese if-opt, also das if-opt steht für, ist also der Name von diesem Standard, das if-opt steht für Identification of Fixed Object in Public Transport und das ist ein ZEN-Standard. ZEN ist wohl so eine europäische Standardisierungs-, ein europäisches Komitee für Normung, nennt sich das.
Ja, Normung ist ja immer gut, insbesondere in OSM.
Genau, und der Wert von so einem Key sollte, der Wert von dem Tag sollte dann im Prinzip DE, Doppelpunkt Landkreisnummer, Doppelpunkt lokale Haltestellennummer, Doppelpunkt Plattformnummer sein für, ja, so ungefähr.
So, und ganz offensichtlich ist das natürlich ganz einfach zu pflegen für den Mapper und sofort mit einem Blick an der Haltestelle nachzuprüfen,
ja, Sie dass das ja die Nummer auch korrekt ist. Sie würden es ja selber pflegen, aber Sie bitten doch darum, dass es niemand anders anfasst. Niemand hat das Ende.
Das ist ja gar kein Problem, das schreibt man einfach dran. Access no. Und dann weiß jeder Mapper, dass er da die Finger von lassen sollte, gefälligst.
Wobei, ich finde ja, das hat so richtig Beispielcharakter für so viele Dinge, die bei OSM. Allein schon die Wahl des Titels, des Subjects. Wie ich das gelesen habe, war mir klar, da gibt es mindestens 20 Antworten drauf. Also Einführung, neue Tags. Und dann, in Klammern, globale ID. Ja. Also das war mir klar, dass das gibt Reaktionen. Natürlich, also ich finde ja schon mal gut, dass Sie hier das jetzt mal auf Talk.de vorgestellt haben, Ihre Idee. Mir war nicht klar, inwieweit Sie das schon mal ausprobiert haben. Und wie weit habt ihr denen mal erzählt, oder was habt ihr denen jetzt geraten, also vor einigen Wochen und jetzt wieder... Habt ihr denen gesagt, mach das mal so, schreibt das mal auf der Talk.de-Mailing-Liste? Oder
haben die Ihnen beim ersten Termin damals gesagt?
Das ist schon ein paar Tage her, das ist schwer zu, ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig, aber wir haben ganz klar gesagt, dass das Ganze mit Sicherheit diskutiert werden muss, dass man nicht irgendwie einfach global was reinschmeißen kann und sonst irgendwas, sondern also dass es mit der Community abgestimmt werden.
Es kann dann halt nach dieser initialen E-Mail erstmal auch nichts.
Ja, also man muss dazu sagen, das ist so ein typisches, aus meiner Sicht, typisches Beispiel, wie schwer sich die Community tut, mit jemand, der nicht Teil der Community ist, etwas zu machen und umgekehrt. Soll bedeuten, die Firma ist natürlich eine Firma, die ist ihre Firmenprozesse und sonst irgendwas gewohnt. Die ist nicht, die weiß nicht, in Anführungszeichen, wie so eine Community funktioniert. Und umgekehrt ist es für eine Community sicher auch schwer zu verstehen, wie eine Firma im Allgemeinen tickt oder sonst
irgendwas. Ja, wobei die Community weiß auch selber nicht, wie die Community funktioniert.
Das mag auch sein.
Also nur wenn du drei Leute fragst, wie
kriegst du 5 Antworten.
Genau.
Ich sag mal, da geht's um so primitive Geschichten, dass zum Beispiel das erste Posting an einem Freitag raus ist. Eine Firma hat eben dummerweise ein Wochenende, an dem im Allgemeinen niemand arbeitet. Und
dann kommst du am Montag wieder ins Büro und Hilfe, 20 Antworten auf den Post.
20?
Ich weiß nicht, wie viel es da waren.
Nein, ich weiß nicht, wie viel das waren, aber...
Das war jetzt nicht der große Sturm.
Ja,
aber es war es auch gab nicht wenig.
Es ist nicht an Gamification gerade gekommen.
Genau. Ja, okay. Vielleicht deswegen, weil es gerade auch noch lief.
Das kann sein.
Also du empfiehlst, sowas sollte man montags, dienstags, mittwochs machen.
Genau. Ja, also das ist einfach, wenn du mit jemand arbeitest, ich meine, wir haben das Thema auch zum Beispiel mit Stadtverwaltung zusammenarbeiten, zum Beispiel hier in München oder sowas. Mir ist klar einfach, wenn du ein paar Jahre Berufserfahrung hast und so weiter, auf der einen Seite und auf der anderen Seite in der Community verwurzelt bist, dass das zwei Welten sind, zwei völlig grundverschiedene Welten und dass, wenn die zwei Welten aufeinandertreffen, es da einfach, ich sag's mal ein bisschen übertrieben, Ärger gibt. Ja, es ist für jemand, der von außen kommt, extrem schwer zu verstehen, wie Community funktioniert, wie Open Source funktioniert. Ich sehe das auch im Moment gerade in einem anderen Bereich, wo ein Unternehmen versucht, Open Source zu machen für gewisse Sachen.
Und das erste Mal sozusagen.
Das erste Mal. Und Ich habe in der Diskussion gesagt, ich kann mir einfach, also ich kenne die Prozesse dieses Unternehmens und ich sage, das ist eine völlig andere Welt. Das knallt in Anführungszeichen deswegen, weil sonst in dem Unternehmen heißt es halt, okay, das muss gemacht werden, gibt es Entscheidung vom Chef, das geht nach unten, so wird irgendwann delegiert, dass es irgendjemand irgendwas machen muss und es gibt eine Entscheidung und klare Wege und sonst was. Wenn das in einer Community ist, wir brauchen das und jenes, ja, irgendjemand muss es machen. Da gibt's aber niemand, der sagt, der und der muss es machen oder sonst irgendwas, sondern irgendjemand muss sich motiviert fühlen, das zu machen.
Also Ansprechpartner ja. Für die spielen oder?
Nicht ja. Mal das Thema Ansprechpartner, sondern einfach zum Beispiel jemand, der einen Code schreibt, also irgendein Programm schreibt, das irgendwas macht. In der Firma heißt es halt, okay, das muss gemacht werden, Abteilung XY ist dafür zuständig und im Endeffekt sorgt es dafür, dass irgendeine Person, A, B, damit beauftragt wird, als Job dieses Ding zu machen.
Ja.
Und in einer Open-Source-Community oder in OpenStreetMap oder sonst irgendwas gibt es solche Sachen halt nicht. Da musst du dann dafür sorgen, dass irgendjemand das so interessant findet, dass er hergeht und das Ding dann macht.
Ja. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist das erste Mal, dass quasi eine Idee da ist, eine externe Firma, die gerne was da drin haben möchte. Also mir fiel dann spontan diese TMS-Sache ein. Das könnte
TMC
man,
meinst du, oder?
TMC, genau. Ja. Das könnte man denen ja sagen, hier, guckt euch doch mal an, wie das gelaufen ist.
Naja, das ist aber
vielleicht
kein gutes Beispiel.
Vielleicht kann man da was lernen und sagen, guck mal, das hat gut funktioniert, das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wenn man mal nachdenkt, dann kommen bestimmt noch andere Sachen, die
Na, es hat ja in dem könnte. Fall also, auch gut funktioniert. Also dadurch, dass halt die beim Stammtisch da waren, hat sich da auch im Stammtisch dann auch jemand zuständig gefühlt und mal bei denen nachgefragt mit, ach übrigens, ihr habt ja jetzt diese Mail geschrieben, ist heute da mal eine Antwort drauf schreiben? Und das ist ja dann auch passiert, netterweise. Ja. Also
um sozusagen, gestern war wieder Stammtisch in München und die Firma, die sind mit 3 Personen da wirklich angerückt. Also da ist von Menz wirklich Interesse da, was zu machen. Das ist nicht so, wir kommen einmal und sondern die sind wirklich an der Zusammenarbeit interessiert. Ich kann nur dafür werben, dass man solche Sachen, wo man wirklich was damit machen kann, wo ja, es ist eine der ersten Geschichten, die so bekannt sind, wo OpenStreetMap-Daten wirklich als Daten verwendet werden sollen, für ein, in Anführungszeichen, großes, wirklich bedeutendes Produkt oder sonst irgendwas. Wenn man sonst die Verwendung von OpenStreetMap-Daten in der freien Welt anguckt, sei es ein Foursquare oder
Foursquare verwendet keine OSM-Daten.
Sie verwenden Karten.
Karten, genau.
Ja,
genau.
Ja, okay, keine Daten.
Also
ja.
das sind keine Daten, sondern das sind immer Karten. Also sei es ein Foursquare.
Okay, jetzt verstehe ich dein Argument erst.
Ein White House Gov Change oder sonstige Geschichten. Das sind alles nur Karten. Ja, das sind gerenderte Geschichten. Und hier ist zum ersten Mal der Versuch, wirklich die Daten als Daten zu nutzen.
Ja, soweit
das bekannt ist. Sag nicht zum ersten Mal.
Ja.
Ja,
User werden dir Feedback geben, das ist nicht das erste Mal.
Naja, also grundsätzlich hat ja, glaube ich, auch keiner was dagegen, dass die unsere Daten benutzen. Wir finden unsere Daten ja auch toll. Und wenn jetzt jemand hingeht und sagt, hey, ich zeige euch auf OSM-Karten, zeige ich euch auf den von euch gemappten Eisenbahnschienen, zeige ich euch die Ab- und Anfahrtszeiten an und wo der Zug gerade ist, das würden wir doch alle geil finden. Eigentlich sind sie mit ihrer generellen Idee, das ist doch super, das wollen wir doch alle haben, oder?
Genau.
So. Also die Frage das ist Problem halt nur, ist nur ihre konkrete Implementierung. Die genau. Ist nämlich total an allem vorbei, was die Community sich selbst als Vorgaben gesetzt hat. Und ich glaube, wir reden ganz schön viel um den heißen Brei rum. Lass uns doch mal unsere Kritik daran besprechen. Ja. Also auch das, was in der Mailingliste kam.
Ja, wobei die Frage ist ja, also ich hätte jetzt, haben die ein Proposal mal geschrieben? Tagging Proposal?
Ja,
das empfohlen, das zu machen.
So, okay, dann steige ich jetzt gleich nochmal ein.
Okay.
Weil das war gestern Abend, wie gesagt, haben wir dann diskutiert. Wir haben das auch versucht, ein bisschen auseinanderzunehmen, was da passiert ist und wie, wo war es.
Also fangen wir doch mal bei dem Namen an, oder?
Ja, also bei dem Namen geht es ja eigentlich los. Das ist so das erste Problem. Das Ding sollte heißen globale-ID-PT. So, Andi, ja. Du Informatiker, sag mir mal, was ist daran schlecht?
Na, okay, also generell, das Entscheidende ist PT. Das ist das Kürzeste von, also Public Transport. das ist das kürzeste von dem ganzen Tag-Namen und man soll halt doch, wenn man in Google oder im Wiki das Ding eingibt, doch auf den richtigen Tag dann kommen und das ist einfach ein schlechter Name dafür. Das sagt semantisch überhaupt nichts aus, was das jetzt eigentlich denn dahinter von Ding
ist. Ja, es ist also ein Deutsch-Englisch-Gemisch. Es sind unnötig viele Unterstriche an der Stelle.
Das denkt man
sich auch nicht aufgefallen. Ja, und es steht nicht drin, warum es geht. Also Public-Transport ist etwas, was bei uns sich etabliert hat. Für alles, was mit Public Transport zu tun hat, dann sollte man sich da auch mal dran orientieren.
Also ja, was würdest du denn jetzt Sachen, die man, wenn das Proposal mal da wäre, anmerken könnte
aber,
und so weiter. Also das,
ja, aber
das
so sind sie nicht rangegangen. Sie haben gesagt, ja, aber, wir wollen das jetzt einführen.
Ja, vor allem unten steht ja schon, wir würden uns freuen über die Mithilfe und so weiter. Also die sind ja am Anfang. Also die haben ja nicht gesagt, das ist jetzt ein Stein gemeißelt und davon rücken wir nicht ab.
Aber ich würde jedem davon abraten, einfach ein Proposal zu schreiben. Ich würde jedem sagen, fang doch einfach mal an zu mappen und benutze genau, es so.
Das wäre meine zweite, das hatte ich auch. Die Frage, könnten die doch mal beispielhaft in irgendeinem Gebiet bei sich da mal machen und gucken, ob das Sinn macht, ob das wie das wirkt.
Das
würde ich beides
auch
parallel
machen,
würde ich jetzt nicht das eine oder das andere machen.
Ja.
Na, es sind ja noch ein paar mehr Punkte. Zum Beispiel, die nächste Geschichte ist, okay, also den Keynamen können wir ändern. Ja, machen wir es mit Public Transport, Doppelpunkt.
Na, ich würde
if-opt, also dieses, nennen. Wie bitte?
Das if-opt, oder wie es auch immer jetzt konkret heißt, das ist ja eigentlich.
Du musst aber ein bisschen aufpassen. Also es gibt potenziell auch das Thema, dass so eine ID hat jemand angemeint, in den USA oder sonst irgendwo geben kann, könnte. Es gibt es im Moment
ja,
noch nicht, aber
ist es
mit solchen Namen.
Ist es EU-weit.
Es ist also EU-weit im Moment, es ist eine europäische Geschichte. Man sollte dann Namensraum aufspannen, hat jemand gemeint, der.
Hör bloß auf mit Namensräumen. Das ist.
Ja, das ist, du kannst
ja
auch
gut,
Public Transportation quasi jetzt aufspannen.
Jetzt haben sie sich für. Jetzt haben sie sich auf einen guten Key geeinigt, alles
genau.
Super. Dann geht's ja weiter mit dem Value.
Ja.
Da ging es ja auch schon wieder los. Das ist dann irgendeine ID, die sich, ich zitiere es nochmal, zusammensetzen soll aus Landkreisnummer, lokale Haltestellennummer, Plattformnummer, Steignummer, also Fahrsteignummer. So, Landkreisnummer, kein Problem, Listen sind öffentlich verfügbar, ist in OSM auch quasi schon fast komplett gemappt. Soweit so gut. Lokale Haltestellennummer, woher weiß denn der Mapper, der dann da den Bahnhof mappt, was die richtige Haltestellennummer ist? Wo finde ich das raus?
Idealerweise an der Haltestelle, an dem Pfosten.
Ja, und wie sieht das aus? Finde ich das? Ist das da dran?
Das wäre jetzt pro Bahnhof zum Beispiel eine Nummer. Also, ja, also klar, wenn es lokal vor Ort steht, ist es okay. Also es muss halt einfach für den Mapper überprüfbar sein. Es kann halt nicht eine ausgedachte Nummer sein. Peter, du meintest ja auch, dir würde ja auch eine Liste irgendwo im Netz reichen, die unter einer freien Lizenz ist, wo man einfach nachschauen kann, okay, der Hauptbahnhof in München hat jetzt die und die Nummer, oder?
Genau. Und dann wird man vielleicht eine Note dranhängen, die Nummer kommt aus dieser Liste, da zum Nachprüfen. Weil nur dann kann der Mapper halt auch sagen, na gut, ich verschiebe den Bahnhof jetzt, weil der ist jetzt ja woanders, kriegt er denn dabei eine neue Nummer? Also vielleicht wird der eine zugemacht, woanders ein neuer gebaut. Kriegt er eine neue Nummer oder behält er die alte? Und wenn es nicht vor Ort steht, muss ich es ja irgendwie nachprüfen können. Und dann könnte man das mit so einer öffentlichen Liste, könnte man das tun. So, und genauso sieht es mit den anderen Nummern halt auch aus. Man muss das halt prüfen können. Der Mapper muss wissen, was er damit anfangen soll. Ja. Und der nächste Kritikpunkt ist halt, brauchen Sie so eine ID denn wirklich? Haben wir die Informationen nicht bereits? Wie gesagt, Landkreisnummer ist als Polygon großen und ganzen in Deutschland schon gemappt. Dann könnte man ja gucken, hier ist ein Bahnhof, in welchem Polygon ist da drin? Aha, das ist die Landkreisnummer. Würde das nicht reichen? Die Bahnhöfe haben alle Namen. Würde das nicht reichen, anhand des Namens irgendwo in der Liste nachzuschauen, die bei sich in ihrer Postprocessing haben?
Naja.
Wie ist denn die Nummer von diesem Bahnhof, der so heißt?
Das ist halt wieder die Frage, wie baust du es auf? Also zum Beispiel, hier wird ja an jedem Bahnsteig oder sonst irgendwas nochmal die Bahnhofsnummer wiederholt. Also mein Ding wäre halt dann, ja, sucht halt das Objekt, das den Bahnhof am ehesten beschreibt, sei es ein Node, sei es eine Relation, falls es sowas gibt, und hängt da diese Bahnsteignummer dran, sozusagen. Ist wieder die Frage, braucht man extra Tag dafür oder nimmt man Ref dafür und sagt dann irgendwo an der Stelle, Ref an einem Bahnhof heißt dann einfach das hier. Und dass du sozusagen dann halt diese Nummer aus den geografischen Daten, also einfach aus den indirekten Beziehungen der OSM-Daten sozusagen an sich dann zusammenbastelt. Mhm. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Klar ist jetzt auf den ersten Blick mehr Aufwand und du musst dich mehr dich mit dem Zeug auseinandersetzen. Aber mit so Tools wie Overpass API kannst du ja auch solche Abfragen relativ einfach schreiben, ohne dass du jetzt selber Code machen musst.
Und das hätte ein geiles, großen Vorteil. Im Gegensatz zu der ID, die man erstmal überall reintun muss, würde ein solcher Ansatz, der quasi die bestehenden Daten von OSM schon nutzt, sofort weltweit funktionieren. Oder zumindest da, wo ÖPNV also gut gemappt ist, würde es sofort überall gehen. Und man müsste sich nicht drum kümmern. Das wäre für mich der Grund, warum ich sowas lieber implementieren würde.
Was lieber implementieren würde? Also dieses selber zusammenbasteln, anstatt einen Tag, wo schon...
Genau, sich das anhand der bestehenden Objekte und Taggings in OSM quasi zusammenzusuchen und zu sagen, okay, ein Haltestellenzeichen in der Nähe des Gleises Gleis 1 im Bahnhof München Hauptbahnhof im Landkreis München hat folgende Nummer und das baue ich mir halt aus den bestehenden Zusammenhängen dann selber zusammen und das funktioniert dann ja gleich in jeder Stadt, in jedem Bahnhof.
Ja, also ganz abwegig ist das natürlich alles nicht, was Sie da vorschlagen. Wenn du einen Tag hast, den kannst du leicht kontrollieren.
Ja. Das kannst du aber so auch. Also musst du in beiden Fällen irgendwelche Tools schreiben, die schauen, okay, was wurden da Veränderungen gemacht?
Ja, macht aber das Sinn zugeben, oder dass nicht? Der Gedanke schon ist, so ist es etwas vielleicht leichter. Ja?
Für wen ist es leichter? Für die Leute, die den Code schreiben.
Genau.
Für die Mapper wird es dadurch nur schwieriger.
Genau. Und das muss man denen halt, das muss die Community denen einfach mal sagen, dass wir vor allem für die Mapper das sind und so weiter. Das ist ja genau das, was sie auch nicht wissen, was du auch im Wiki nicht nachlesen kannst, in dem Sinne so wirklich. Ne? Das sind einfach das Erfahrung und das Wissen, die du in Jahren dann mal angesammelt hast.
Ja, man könnte es auch mal dokumentieren im Wiki, aber ja.
Ja, aber wer soll es machen? Bisher
Jeder.
Ist es nicht passiert, wir sind 9 Jahre alt oder so. Ja. Ich sehe nicht, dass das in den nächsten Jahren kommt. Ja, das muss einer machen. So, das macht gerade keiner.
Was kam denn dabei raus, Michael, also auf dem Treffen gestern? Also
ja,
was war Ihr weiter geplantes Vorgehen? Oder?
Wir haben drüber geredet, dass sie auch Richtung einem Proposal gehen sollen und das mal irgendwie dokumentieren sollen. Ja? Mhm.
Also
die Diskussion zusammenfassen und so weiter, dass man da zu einem ja wirklich nutzbaren Vorschlag kommt, ja. Wie man das dann umsetzen könnte und so weiter.
Okay, also dass man einfach die Diskussion mal zusammenfasst, ja, das macht Sinn, also.
Ja. Gut, also aus diesem TMC-Projekt?
Daraus kannst du in dem Fall nichts lernen und vor allem, da gibt es halt noch Infos, die jetzt nicht so ganz öffentlich sind, die man nur wieder auf irgendwelchen Hacking-Weekends so nebenbei erfällt.
Ja, aber genau, halt also du kannst da schon was lernen, also wenn man sich nicht auskennt in der Sache, ja, da kann man ja mal fragen, wer vielleicht sich mehr auskennt.
Ja, wir haben
auch im Bereich OSM gibt es Leute, die ernähren ihre Familie dadurch. Ja, das heißt, du könntest mal vielleicht jemanden suchen. Das findet man schon im Netz und fragen: Kannst du mich mal für ein paar Tage für mich arbeiten und da was herstellen? Ja, bevor ich mich da jetzt durch 100
würdest du jetzt sagen, dass sie was falsch gemacht haben, indem sie sich auf talk.de gewendet haben?
Ne, würde ich nicht sagen. Das war nicht grundsätzlich nicht falsch.
Also aber sie haben
allein halt schon, um zu sagen, guck mal, wir machen da jetzt was.
Ja.
Fände ich es wichtig. Also,
und nee, ich finde an ihrem Vorgehen auch nichts auszusetzen. Also ihr Vorschlag ist nicht passend, so inhaltlich. Die Idee ist grundsätzlich gut und ihr Vorgehen ist auch grundsätzlich gut. Die konkrete Ausarbeitung ist noch nicht so toll. Darüber diskutieren wir ja auch gerade eigentlich, wie man es denn vielleicht machen könnte. Was sie besser machen könnten, wäre eben aktiver an der Diskussion zu beteiligen. Ich meine, ihr habt das Samstag-Sonntags-Problem schon beschrieben, aber gerade da, ich meine, wie viele Mails gab es von der jetzt? 2, glaube ich, und irgendwie 50 von Mappern. Man kann verstehen, dass sie sich vielleicht erschlagen fühlen, aber gut, sie haben sich in diese Hölle begeben, jetzt müssen sie auch gucken, wie sie mit dem Teufel klarkommen.
Ja, das ist aber genau der Punkt, wo ich vorher gesagt habe, das sind zwei Welten, die aufeinander prallen. Also zum Beispiel in der Firma, du musst dich halt abstimmen oder sonst irgendwas. In der Community kann jeder vor sich hin prappeln. Ja, wenn sie als Vertreterin der Firma da in der Mailingliste postet, dann kann sie nicht ihre eigene Meinung posten, sondern da muss sie sich schon mit Kollegen abstimmen und so weiter.
Das sehe ich anders. Du brauchst eine Person, die entscheidungsbevollmächtigt ist für das Projekt und die macht die Kommunikation. Und dann im Zweifelsfall, wenn sie eine Programmiererin ist, dann hat sie mit Sicherheit irgendeinen Projektleiter. Und dann ist es dessen Aufgabe, mit der Community zu klären, wo geht das Projekt hin? Weil er leitet es ja schließlich. Und dann muss der halt da hinkommen und diskutieren. So sehe ich das.
Das wirst du aber nicht schaffen in einer normalen Firma, dass der Projektleiter sich die Zeit nehmen kann, sich
die Außenkommunikation zu machen.
Dann muss er jemanden abstellen, der diese Kommunikation macht. Der muss dann aber auch in der Lage sein, mit dem Feedback umzugehen. Also dann musst du ihn halt bemächtigen dazu.
Wir sind bei OSM, die müssen gar nichts. Die könnten genau das Tagging jetzt anfangen in München. Und die könnten komplett
oder sonst irgendwo.
Wenn sie jemanden bezahlen können, komplett durchtaggen, ja?
Eigentlich,
dann wird das einen Bot geben, der es dann richtig umtaggt sozusagen. Und dann
genau, müssen sie ihre Software wieder anpassen. Das ist doch die Frage. Sie haben ja auch schon verstanden, das habt ihr denen ja schon wahrscheinlich gut erklärt, dass du die Community mitnehmen musst, dann, wenn du möchtest, dass das auch weitergeführt wird und gepflegt wird.
Und das ist auch ihr Ziel, ganz klar. Sonst werden die Gäste nicht mit drei Leuten angerückt, wie gesagt, zum Stammtisch. Genau. Die wollen da mit der Community und nicht gegen die Community.
Genau, und das ist alles richtig, was die da machen jetzt. Ich will jetzt gar nicht so drauf rumhaken, ob das jetzt eine gute Idee ist, dieses Tagging jetzt da schon reinzuschreiben oder nicht. Also was fehlt es jetzt wirklich ein Proposal mal zu schreiben?
Ja, die Wortwahl in dem ersten Posting war vielleicht einfach ein paar Sachen sehr unglücklich für das, wie sich eine OSM-Community benimmt.
Das ist richtig. Also man hätte es vielleicht schöner machen können, jetzt gar nicht mal vom praktischen Vorschlag abgesehen, sondern ich meine, ich habe es bei meinem Lightning Talk in der Foskis gesagt, wir stehen eigentlich alle auf Daten und Visualisierung. Deswegen sind wir in diesem Projekt, die meisten zumindest. Damit hätte man natürlich ein bisschen locken können, zu sagen, guck mal, wir haben hier in diesem kleinen Städtchen, haben wir das schon mal ausprobiert und so könnte das Ergebnis ausschauen und seht ihr, wie live die Züge auf der Karte rumfahren, findet ihr das nicht toll und falls ihr mitmachen wollt, könnt ihr hier auf der Wiki-Seite nachlesen, wie ihr das für euer Ort auch machen könnt und dann ist es innerhalb von 20 Minuten bei uns auf der Seite live, ist das nicht geil? Und ich glaube, dann wäre die Diskussion ganz anders verlaufen.
Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, die arbeiten ja an sowas, ja, aber man muss ihnen einfach ein bisschen Zeit geben. Die wollen halt auch nicht einfach alles plötzlich reinschmeißen und jeder fühlt sich dann angepisst, weil sie irgendwelche Tags oder sonst irgendwas irgendwie benennen oder sonst irgendwas. Von dem her.
Also zusammenfassend, sie haben eigentlich nichts falsch gemacht, sozusagen. Man hätte natürlich.
Die haben viel richtig gemacht,
sagen wir es mal so. Ja. Und wir warten einfach mal, wie sie es weiterentwickelt.
Um nochmal das Thema TMC, wir haben das auch als Beispiel gestern Abend diskutiert, einfach, dass das die Tags von TMC einfach die Namen so unaussprechlich und unverständlich und sonst irgendwas sind, dass die keiner kapiert. Und anhand von dem Beispiel kann man ja auch sehr gut erklären, was da nicht gut dran ist. Und da haben sie auch, denke ich, ganz gut verstanden, warum der Name und so weiter nicht besonders gut war.
Das sind ja Daten, die sieht der Endnutzer ja später gar nicht.
Ja.
Und das ist halt der Punkt. Wer ist der Endnutzer? Das ist halt
die Frage, wer der Endnutzer ist.
Für uns ist zumindest nicht der Endnutzer, aber einer der Nutzer sind halt unsere Mapper. Und, genau. Die sehen es halt die ganze Zeit.
Okay, dann wären wir mit dem Thema durch, oder?
Haben wir es durch? Ja, ich glaube schon.
Es wurde angemerkt, dass wir endlich mal eine Diskussion hatten.
Ja, eine Person mehr macht dann wieder mehr auf.
Gut, Michael, noch was aus München.
Ja, es gibt ein Update. Das ist auch mit der Grund, warum ich hier bin zur Folge 17. Wir hatten damals berichtet, dass wir Kontakt zur Stadt München haben, um da zum Beispiel eine Straßenliste zu kriegen.
Wir haben ja ganz früher schon mal davon berichtet, von diesem Stadtratsbeschluss, von dem aber einiges wieder zurückgezogen wurde, weil die Stadt selber teilweise nicht die einzige, die Rechte dran hat. Deswegen so zum Beispiel, also an den Koordinaten halt nicht, weil sie irgendwelche Gemeinden eingemeindet hat und dann halt dabei eben nicht die Rechte davon mit übernommen. Also sie haben einfach nicht zum Beispiel die Rechte, uns die Koordinaten zu geben, aber zum Beispiel die Hausnummern zu den Straßen.
Genau. Was wir nämlich von der Stadt München inzwischen gekriegt haben, ist eine Straßenliste oder, ja, wir müssten eigentlich genauer sagen, eine Hausnummernliste. Das ist also, was wir gekriegt haben, eine Liste, wo jede Straße aufgeführt ist und auch jede Hausnummer, die es in München gibt, kann man dann dazu verwenden, um zu verifizieren, das gegen die OSM-Daten und um abzugleichen, zum Beispiel in welcher Straße Hausnummern fehlen, die da nicht aufgeführt sind. Wir haben die Daten an Dietmar gegeben, der...
Ja, der hat unter osm-regio.de so einen Server, wo er so Straßenlisten und Hausnummern, also die Hausnummernauswertungen sind nicht ganz so öffentlich, aber die Straßenlistenauswertung und dieses Straßenlisten-Wiki, was er da betreibt, der war mal bei irgendeinem Hacking-Wochenende hier in München, also dem einzigen Hacking-Wochenende in München mal da, da habe ich ihn kennengelernt und hat da eben auch an diesen Straßenlistenauswertungen und da haben wir ihn halt einfach mal gefragt, ob er den Lust hätte, auch die Münchner Auswertung zu machen.
Genau. Ja, wie es Andi gerade gesagt hat, die Hausnummernauswertung ist noch nicht so öffentlich.
Direkt mal eine Frage. Also die Straßenlistenauswertung, das ist ja die quasi, womit vor Jahren mal begonnen wurde, von Flo.
Genau.
Wo gesagt wird, wir haben hier eine Liste von der Stadt, was weiß ich, woher.
Oder sonst irgendwoher.
Wahlverzeichnis, genau. Und wir gucken, was Google an Straßen so hat und suchen die und suchen dann eine Differenz.
OpenStreetMap, nicht Google. Ja, Google hat natürlich auch nur als dritte Gartenquelle.
Genau. Und ihr habt jetzt eine Liste, da stehen die Straßen plus die Hausnummer. Also jede Hausnummer, die existiert, ist da drin.
Genau.
Also das ist ja eben quasi ja, das, was, was man ja auch käuflich erwerben kann, glaube ich, als Hausnummernliste plus diese Geokoordinate. Die ihr jetzt
nicht. Na, habt. Käuflich erwerben kannst du es eben nicht direkt von der Stadt, sondern vom Landesvermessungsamt.
Genau, von Landesvermessungsamt.
Aber da halt mit Geokoordinate.
Genau.
Und
genau.
Wir haben jetzt sozusagen die Liste bekommen ohne Geokoordinaten. Aber wir wissen jetzt zum Beispiel in der Straße sowieso gibt es Hausnummer 1a, b, c und 2. Und dann können wir halt schauen, okay, sind diese vier Hausnummern auch bei uns in OpenStreetMap drin und zu welcher Prozentzahl? Und wenn man halt weiß, okay, 1c fehlt noch, dann kann man halt mal auf die Suche gehen.
Ja.
Also sagen, und wo ist denn die?
So, und der Dietmar, der hat ja diese Straßenauswertung weitergeführt. Finde ich ja ganz toll. Also, ich finde die echt sehr sinnvoll. So bin ich auch angefangen mit OSM. Will er sowas Ähnliches jetzt auch für die Hausnummern machen, dass du dann wirklich als Liste sehen kannst, irgendwie in der Straße fehlt noch die 3, 5, 7?
Ja, das ist halt momentan noch alles sehr Beta. Also ja. Dietmar arbeitet, soweit ich den verstanden, noch weiter
dran. Aber schon nach dem gleichen Prinzip, ja? Also eine Riesenliste so und du kannst die Differenz sehen.
Genau.
Okay.
Also ja, du kannst halt, du hast halt eine Kartendarstellung. Also ich glaube, das ist momentan
Ach so.
Das ist momentan halt ein riesiges OSM-File, ich glaube 35 MB, das dann im Browser gerendert wird und du kannst dann halt auf die einzelnen Straßen draufklicken und siehst dann, welche Straße ist das hier. Die ist auch schon eingefärbt. Also die Beta-Version, ihr könnt als Hörer könnt das wahrscheinlich jetzt alles noch gar nicht sehen. Oder vielleicht bis dahin, bis wir es geschnitten haben, gibt es dann vielleicht auch öffentlich. Einfach mal Forum und so weiter verfolgen. Und dann sieht man halt zum Beispiel, in der Straße sind so und so viel Prozent der Hausnummern schon gemappt.
Okay, aber das heißt aber nicht, ne, wie die Listenform, also die bisherige Straßenlistenform.
Die ist ja schon anders.
Glaub ich, die gibt es, glaube ich, auch
irgendwo. Die gibt es auch. Es gibt eben immer noch die Straßenlisten.
Klar, das ist mir klar, dass es die weitergeben wird. Ich meine, als Tool, als Darstellungsform.
Das weiß ich nicht, ob das Dietmar so noch machen will, dass er einfach eine Liste ausspuckt, von wegen Hausnummer 5 und 7 in der Straße fehlt bei OSM oder umgekehrt.
Das gibt es, glaube ich. Also in der Debug-Ansicht siehst du auch, was fehlt und was da ist.
Ah, okay. Gut.
Da brauchst du halt diese.
Okay, das heißt, wir sind gespannt auf die Seite.
Genau.
Ja. Sonst noch was zum Thema München und Straßen? Oder wollt ihr dann ein Projekt machen daraus? Oder?
Wir wollten gestern am Stammtisch diskutieren, aber wir haben dann fast einen ganzen Stammtisch über das Thema ÖPNV diskutiert. Außerdem waren gestern Abend ein paar Leute, die typischerweise da sind, in München nicht da. Also war relativ dünn besucht, jetzt ausnahmsweise mal. Vielleicht war das Wetter einfach zu schön gestern.
Also klar, man hätte natürlich wieder so eine Auswertung, die man nicht extra selber machen muss, sodann, dass man sich eben mit anderen messen kann, wer hat uns gerade mehr Hausnummern gemappt und so weiter.
Ja, also ich denke, dass wir da so ein Project of the Month oder Multi-Month oder sowas draus machen müssen hier in München, um die Datenqualität zu verbessern. Da gibt es schon noch einiges zu tun.
Ja, wobei es rechts, da ist er ja anscheinend ganz gut aussieht.
Ja, ich habe es jetzt im Detail noch nicht genau angucken können.
Glückwunsch für rechts, da ist er.
Genau.
Ja, aber insgesamt kann man ja sagen, herzlichen Glückwunsch München hier, dass sie euch die Listen gegeben haben.
Ja.
Da kommen wir nämlich zu einer anderen Stadt, die was Ähnliches gemacht hat, nämlich Köln. Darüber kann ich ja mal ein bisschen erzählen. Haben vielleicht einige mitgekriegt, Köln hat auch eine Hausnummernliste veröffentlicht. als Open Data bereitgestellt bei denen, die sind ja etwas weiter, die haben so ein Open Data Portal. Und bei denen wurde die Geokoordinate nicht weggekürzt, sondern die hat die Stadt Köln dran gelassen. Die Kölner Mapper, der Stammtisch da, hat sich dann auch sofort überlegt, das wäre super, wenn wir das irgendwie nutzen könnten. Und die bereiten gerade einen Import vor. Also sie nennen es Import, aber es wird kein Import im Sinne von wir ergänzen die Daten automatisiert für ganz Köln. Sondern da wird irgendwie so ein Zwischending passieren. Ich weiß gar nicht genau, was sie sich technisch da überlegt haben. Wer da genaueres wissen will, die haben eine Wiki-Seite erstellt für Adressimport Köln. Haben auch entsprechend, glaube ich, auf der Mailingliste Imports, das ist eine englischsprachige Mailingliste, wo eigentlich Importe diskutiert werden sollen, also vorher, haben sich auch mal gemeldet. Und entsprechend kann ich dann ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben in Dortmund ja ganz gute Kontakte zu Aero West. Und jetzt mit dieser Kölner Liste kam uns die Idee, wir könnten ja mal wieder da den guten Tag sagen. Und wir sind jetzt in Gesprächen dabei, dass wir für die Kölner aktuelle Luftbilder besorgen von Aero West. Weil die Kölner haben festgestellt, dass sie, oder wenn man da drauf geht, sieht man es auch, dass sie nicht so viele Buildings haben.
Ah ja.
Und vielleicht können wir dann helfen, wenn wir gute georeferenzierte, hochauflösende Bilder haben, dass vielleicht so ein Projekt gestartet werden kann. Die Community zeichnet die Buildings und dann können die Kölner ihre Hausnummern da reintragen oder umgekehrt. Ja, und da sind wir jetzt gerade bei, das zu klären, wie wir das technisch machen und wieder einen Vertrag oder irgendwie sowas zu unterschreiben. Das ist in der Planung.
Das habt ihr ja schon mehrmals gemacht mit diesen Luftbildern und Erdwest.
Genau, genau, wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht und in letzter Zeit wenig durch mal wieder Zeitprobleme auf allen Seiten. Aber da wollen wir jetzt mal für Köln mal gucken. Wie sind denn eigentlich eure Bing-Bilder in München?
Ja, es ist halt immer so problematisch. Also man hat von den wenn man halt davor diese schönen digitalen Otto-Fotos gewohnt ist, wo halt wirklich ein Gebäude, wo das Ganze normalisiert ist, sodass du halt die Seitenwände der Gebäude nicht siehst und dann halt genau weißt, wo das Gebäude ist und dann plötzlich mit den Bing-Bildern arbeiten musst, ist schon schwierig. Also allgemein in Bayern. Also es gibt ja diese vom Bayerischen Vermessungsamt diese Bilder, aber die sind halt nur auf 2 Meter pro Pixel und Bing ist da schon hochauflösender, aber dann weißt du halt nicht mehr, wo das Gebäude steht. Und also gerade bei meinem Heimatort, der wo halt ein bisschen mehr in ländliches Gebiet ist, da hat halt mal einer der Autoren von der Topo-OSM-Karte, also die, wo die Topo 50 aussieht, nur in OSM, mit OSM-Daten und Mapnik-Stil, viel eingezeichnet. Aber ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, von was er das abgezeichnet hat. Das müssen irgendwelche ältere Bing-Luftbilder sein. Und wenn ich jetzt die Bing-Luftbilder einblende, dann passt halt der Gebäudegrundriss gar nicht mehr zu dem eigentlichen Bild. Genauso, wenn ich dann die Bayern-Daten dazu einblende. Also
ja, was ich als Workaround da manchmal mache, ist, dass man kann die Bing-Luftbilder ja verschieben.
Ja, generell kannst du einen Versatz einstellen, ja.
Also direkt in JOSM. Ich rede natürlich von JOSM.
Es geht auch ach, wie heißt es dann?
ID?
Genau, ID natürlich auch. Genau.
Also ich nutze zum Referenzieren der Bing-Luftbilder dann eben entsprechend die Bayern-Luftbilder, die sehr gut georeferenziert sind und kann damit die Bing-Luftbilder ausrichten.
Also es sind keine Luftbilder, sondern Orthofotos. Das ist
oder Orthofotos, ja.
Also ein Orthofotos.
Erklär mal kurz den Unterschied.
Ja, Orthofotos sind im Prinzip zusammengerechnete Luftbilder, sodass man eben die Wände nicht sieht, sondern nur die Draufsicht hat. Und das kannst du eigentlich mit einer Kamera gar nicht schießen, sondern, also so ein einzelnes Bild, sondern du musst es eben verarbeiten. Das ist dann eben ein digitales Autofoto.
Gut, ja.
Von Köln gibt es auch so eine Hausnummernauswertung von Dietmar, soweit ich das mitbekommen habe, aber ich habe es selber noch nicht angeschaut. Also da tut sich einfach was gerade. Und vielleicht kann man jetzt München gegen Köln spielen oder sowas.
Na, aber genau. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat Köln da noch definitiv was nachzuholen. Denn, wie ihr ja so schön gesagt habt, die haben viel zu wenig Gebäude. Und anstatt, dass die mal auf die Idee kommen, erstmal ihre Gebäude da reinzuzeichnen und dann die Hausnummern, meinen sie die Hausnummern einfach so rein. Und das geht mal gar nicht.
Och. Auch das sind
nur Peter, du bist halt aber auch sehr kritisch.
Ja, es ist ja auch heiß hier, das heizt mich an.
Wobei, ich war auch etwas überrascht, weil die Kölner schon sehr aktiv sind. Also die Bonner Kölner, ich finde, die haben einen riesen Stammtisch.
Ja, auch
und die Metten in ganz Deutschland, ich weiß, da sind sehr, sehr aktive dabei. Und mich wundert das auch. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht können wir ja jetzt nochmal den Kölner helfen.
Ja, ich glaube also halt einfach, dieser Köln-Bonner Raum ist einfach so krass groß.
Und dicht.
Und genau, ist halt einfach so dicht bebaut, dass der halt im Vergleich mit München, dass es eher zentral ist, da halt einfach komplizierter ist.
Keine Ahnung, vielleicht müssen wir einfach mal einen Karneval machen und dann vorne auf den Zugwagen GPS drauf oder so, vielleicht, oder eine Kamera drauf, so eine Streetview-Kamera, die laufen doch sowieso überall da rum. Das würde vielleicht helfen.
Wisst ihr denn, wie viel Hausnummern ihr gerade in München habt?
Nee, Zahlen habe ich
also nicht auswendig. Keine. Vielleicht werden sie noch während der Sendung nachgereicht. Hint, hint.
Achso. Da würde doch ein geschicktes Overpass-Query helfen, oder?
Moment, ich kann dir sagen, was die Stadt uns
genau, also wir reichen das dann während der Sendung noch nach.
Ich wollte gerade sagen, da machst du einfach einen Count drüber.
Ja,
im Excel die Summe.
Die haben sogar jede Zeile, ja, also jedes Haus steht in deiner eigenen Zeile und da ist sogar eine ID davor. Ich brauche nur die letzte Zeile
jetzt
quasi.
Jetzt musst du aber sicher sein, dass die ID fortlaufend ohne Lücke ist.
Kannst du nicht einfach Line-Count machen? WC-L oder so?
Ja. Naja, okay, wir reihen es jedenfalls am Ende der Sendung nach.
Im Chat laufen gerade circa 150.980 Hausnummern in München durch.
Die ihr habt oder die ihr braucht?
Die es gibt.
Wahrscheinlich
das
ist Stand.
Muss SWUS jetzt mal sagen.
Nee, ja. Also Dortmund hat glaube ich, 120.000 Buildings.
Na, komm, beantworte es, du SWUS im Chat.
Los. Lass es uns doch einfach. Lass uns
alle warten auf dich.
Lass uns doch einfach mit dem nächsten Thema weitermachen.
Ja.
Und dann können wir es am Ende nachtragen.
So, was ist denn das nächste Thema?
Wieder es kann nicht sein, dass wir nur 5.344 Gebäude haben.
Du wolltest dich über universitäre Projekte auslassen.
Stimmt, ich bin ja eh schon so am Rad, da kann man es gleich durchziehen. Nein, eigentlich wollte ich erstmal sagen, was ich toll finde. Und zwar hat sich jemand, der allem Anschein nach von der Uni Heidelberg kam, auf der Mailingliste gemeldet und hat ein Beispiel dafür gebracht, wie wirklich gutes Label Placement auf Karten aussehen kann, die aus OSM-Daten gerechnet werden. Kurz als Hintergrund, das Problem, wenn man so eine Karte malt, also man schreibt ein Computerprogramm, das eine Karte aus Daten malen soll, dann möchte man ja nicht Text über anderen Text drüber drucken, weil dann kann man beide nicht mehr lesen. Also muss man sich irgendeine Algorithmik überlegen und die verhindert, dass man ein Label über ein anderes druckt. Bei Mapnik funktioniert das normalerweise so, das erste Label, das kommt, wird gemalt und dann wird sich gemerkt, dass da schon was ist. Und das nächste Label, wenn es diesen Bereich überschneiden würde, wird einfach nicht mehr gemalt. Das sorgt dafür, dass die Elemente, die zuerst gemalt werden, da sind und die, die später kommen, nicht mehr. Das hat also nichts mit der Wichtigkeit zu tun, ob das jetzt eine Stadt ist oder nur eine Straße oder eine Hauptstadt oder eine normale Stadt, sondern einfach mehr oder weniger zufällig, ein bisschen gesteuert, aber im Großen und Ganzen zufällig, was zuerst kommt, wird gemalt und was zuletzt kommt, nicht mehr.
Naja, also ganz zufällig aus nicht. Also es gibt ja dann in den Mapnik-Stylesheets entsprechende Queries, die dafür sorgen, dass dann zuerst die großen Städte gemalt werden. Damit behebt man das so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen, aber auch nur so ein bisschen. Und oft fehlen eben wichtige Dinge. So Hauptstadt ist nicht drin, aber die kleine Stadt daneben schon. So, weil das halt nur so ein bisschen hingetrickst ist. Und diese Person, die sich da auf der Mailingliste gemeldet hat, die hat ein Beispiel gemacht, wie das denn sein könnte, wenn die Welt toll wäre. Also wie Label Placement in toll ausschauen könnte. Und das ist da wohl erarbeitet worden im Rahmen eines universitären Projekts.
Ich glaube, es war eine Doktorarbeit.
Und er zeigt halt, so könnte es sein. Das ist der Vergleich zu eurem. Seht ihr, wie viel besser das ist? Und dann fragen wir halt nach, danke für diese tolle Information, also es wurde nachgefragt, gibt es denn den Algorithmus dazu irgendwo zum Angucken? Wir würden das gern bei uns einbauen. Und die Antwort ist, nö, der Algorithmus, der ist nicht Open Source. Wir werden da ein Paper irgendwann in den nächsten Monaten irgendwo hin veröffentlichen, wo so ein bisschen unser Modell beschrieben ist, mit dem wir das machen. Aber halt nicht genau wie. Und wir wissen auch, es wird auch vielleicht, keine Ahnung, published heißt ja nicht, dass es auch kostenfrei zugänglich ist. Kann ja auch sein, dass es in irgend so einer sauteuren Zeitschrift ist, die man als Normalmensch nicht kriegt. Keine Ahnung, ob sie das zurückgeben. Und so ein bisschen muss ich sagen, also eigentlich finde ich das erstmal nur sehr schade, weil da hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht. Der hat es nicht nur wissenschaftlich erarbeitet, sondern auch programmiert und gezeigt, dass es in der Webkarte funktionieren kann. Und alle sind heiß drauf, alle wollen es haben und keiner kriegt es. So, und das finde ich erstmal schade. So, und dann denke ich länger drüber nach und denke mir, was soll denn der Kack? Ja, wir machen da Daten, OpenStreetMap stellt Daten kostenlos für universitäre Projekte für jeden da draußen zur Verfügung. Wir sind die Schultern, auf denen die stehen, und es geben sie uns zurück einen feuchten Furz. Und das finde ich echt irgendwie, ah, das kotzt mich an. So, und insbesondere kotzt mich's an, wenn da offensichtlich Source Code da ist, der aber nicht verwendet wird. Also ich kann verstehen, wenn sie sagen, okay, wir wollen uns danach selbstständig machen, wir sind Studenten, wir wollen Geld verdienen, wir müssen ja auch von irgendwas leben, wir machen eine Firma, wir verkaufen das, wir nehmen das irgendwie irgendwohin mit, es wird genutzt, okay, kann ich mitleben. Womit ich nicht leben kann, ist sowas wie, ja, ach ja, keine Ahnung, wozu wir das brauchen, ihr kriegt's nicht, Open Source machen wir es auch nicht, kommerziell machen wir es auch nicht, wir drucken das auf Papier, legen es in eine Schublade und weg mit. Und da kriege ich echt zu viel, weil das ist richtig schade, dass das so verschwindet da. Und das macht mich richtig wütend, dass so Sachen nicht verfügbar sind und dass man da nicht rankommen kann, obwohl sie ja jemand mal erarbeitet hat. So. Und das ärgert mich. Was meint ihr? Ärgert euch das auch?
Man hört, dass dich's wütend macht.
Danke.
Naja, also generell ist es ja so, wenn das eine Doktorarbeit ist, dann muss die Doktorarbeit, wenn sie denn mal fertig ist, das kann halt ein bisschen dauern, wie das halt immer so ist. Man macht erst die Implementierung und schreibt danach auf, wie man es denn gemacht hat, und dann wird es halt bewertet und dann je nachdem, wie es uns weitergeht. Also, aber Doktorarbeiten müssen an sich veröffentlicht werden. Veröffentlicht heißt es nicht wirklich unbedingt, dass es auch öffentlich im Internet zugänglich sein muss, sondern die andere Alternative ist, dass du einfach 100 Exemplare davon druckst, oder also Pi mal Daumen, und die dann halt in der Bibliothek zur Verfügung stellst oder
an Litfaß sollen in deiner Nähe pinnst.
Na, das gilt nicht. Also und selbst auch wenn du es online machst, dann brauchst du halt auch wieder, das muss die nächsten x Jahre verfügbar sein und so Stories. Also da gibt es Regelungen. Es gibt natürlich auch wieder Sonderfälle, wenn du irgendwelche geheimen Militärprojekte machst, dann ist das Ding wahrscheinlich nur geschwärzt oder so, die öffentlich zugängliche Version. Aber im Regelfall ist es zugänglich. Das kann sich halt jetzt hinziehen. Wir wissen jetzt auch in dem konkreten Fall nicht, was denn die Gründe dafür sind, dass er den Quelltext nicht zur Verfügung steht. Oft sind halt auch, also allgemein für Papers, auch oft die Gründe, dass man jetzt als die Rohdaten nicht gleich zur Verfügung stellen möchte, weil man die Angst hat, dass jemand anders sich die Rohdaten nimmt und dann eben schneller damit draußen Paper machen kann, als man selber, und der dann die Credits in Anführungsstrichen dafür einheimst. Also ist immer schwierig, gerade wenn halt unterschiedliche Ressourcen, die Leute unterschiedlich viele Ressourcen haben und so weiter. Es gibt da auch eine Bewegung, so ein bisschen, Open Science nennt sich die, glaube ich. Ich habe bei der Open Knowledge Conference mal davon gehört, wo das mehr in die Richtung geht, ja, lass uns das auch so wie die Open Data Bewegung machen, alles schön online stellen und so, aber da bin ich jetzt auch nicht so tief drin, wie das da genau läuft. Aber es ist halt auf den ersten Blick immer nicht so einfach, und wir wissen halt jetzt auch nicht, was es in dem konkreten Fall ist. Also warum man das in FedEx nicht online stellen kann.
Ja, er sagte, dass es aus dieser Umgebung, die geschaffen wird durch seinen Prof und seine Sponsoren, oder die das diese Uni irgendwie sponsieren, dass die das irgendwie
Geber sozusagen, ja.
Genau, dass die in diesem Konglomerat, in dieser Wolke dann verhindern, dass das passiert. Das heißt, es wird nicht ganz klar genannt, der will nicht das, oder ich benutze es, weil ich will es nicht veröffentlichen, weil ich es dafür benutzen will. Das wäre ja völlig okay, wenn du sagst, ich benutze es, weil ich bin ab nächsten sowieso bei dieser Firma, und toll. Gut, verstehe ich. Dann ist es wenigstens benutzt. Aber mit Dingen, die nicht benutzt werden, da habe ich ein Problem. Also, und ich frage mich halt auch einfach, wie soll das funktionieren? Wie sollen wir denn als Menschheit vorankommen mit solchen akademischen
Wenn wir nicht schön gezeichnete Karten haben, ne? Genau.
Ja, wenn Wissen nicht zugänglich ist. Wenn,
ja, man, müsste ja? Halt, man müsste jetzt mal, muss halt warten, bis diese Ausarbeitung da ist und dann da mal reinschauen und schauen, wie weit einem das denn was bringt. Und dann kann man eigentlich erst klar sagen, was denn, wie man das, oder ob das Ding jetzt berechtigt ist sozusagen oder nicht.
Kleine Zwischenfrage, soll ich Peter noch eine Clubmate geben?
Danke, Marc, für die neue Clubmate, damit ich noch mehr raten kann.
Keine Schleichwerbung hier.
Ist nicht relevant. Ja, du musst ihm höchstens Baldrian-Tee geben.
Nein, macht doch gerade so einen Spaß. Wir haben doch noch einen Rand hinten dran, oder? War da nicht noch einer? Wolltest doch auch noch was ablassen, Marc. Nein.
Ja, also ich wie gesagt, ich würde auch, als ich es gelesen habe, fand ich es auch extrem schade, von wegen, er gackert hier und es gibt was, aber er legt nicht. Er hat auch.
Wenn der Sponsor ist, dann ist klar, warum oder so. Ne?
Er hat auch gemeint, sie werden die Hintergründe veröffentlichen in dem Paper und so weiter, sodass man im Endeffekt sich quasi den Algorithmus selber bauen kann oder sowas.
Das weiß man halt nicht. Also aber wir wiederholen uns.
Aber ich fand es auf der einen Seite schade, ich kann es aber auf der anderen Seite verstehen, wenn da Drittmittel oder irgendwas dahinter sind, dass die Firma das vielleicht nicht möchte. Und er wollte es vielleicht zu seiner Ehrenrettung gesagt, vielleicht vorsichtig formulieren, dass es einfach nicht veröffentlichen kann.
Ja, jetzt sehen wir das mal positiv. Vielleicht hat er so eine schöne Karte gemacht, dass ein anderer begabter Programmierer, lass ihn in Amerika wohnen, denkt, so eine schöne Karte kriege ich auch hin. Und das direkt in Mapnik reinbaut.
Naja, aber
also, da wäre Peter auch zufrieden, oder?
Ja, schon.
Ist halt schade, dass ich der wieder dann die komplette Arbeit machen muss. Wenn dann, also es kommt wirklich darauf an, was da drin steht.
Du weißt ja auch gar nicht, wie der Code ist. Vielleicht ist der so schlecht, dass der braucht so lange, dass er überhaupt nicht.
Oder vielleicht ist er in Python geschrieben und ist deswegen nicht mit Mapnik kompatibel. Oder das heißt JavaScript oder Ruby oder was weiß ich. Genau. Ich kann ja auch nochmal, wenn wir beim Thema universitäre Projekte sind, es gibt da noch andere Arten von Studiengängen an Universitäten oder allgemein Hochschulen. Ich habe ja zum Beispiel meine Bachelorarbeit auch damals im OSM-Bereich gemacht. Und
also wo ist sie veröffentlicht?
Und was war es für ein Thema?
andreas-hubel.de/ba und da liegt PDF und VM zum Runterladen und so weiter. Aber da ist es halt auch wieder das Problem. Der Server, auf dem ich das dann die Live-Demo hatte, ist halt irgendwann von der Uni abgeschaltet worden, verständlicherweise. Die können das ja auch nicht ewig da halten. Ich selber hatte jetzt auch nicht die Zeit, den nochmal neu aufzusetzen. Es liegt da jetzt eine VM, die man in diesem generischen Format, die man starten kann, da ein bisschen Doku dabei liegt, in Anführungsstrichen. Aber ich habe jetzt auch von niemandem wirklich aktiv gehört, der sich die Arbeit gemacht hat, das Ding mal runterzuladen. Oder ich habe auch nie Feedback bekommen, sozusagen, ob das funktioniert oder sonst irgendwas. Okay, ich habe meine Bachelorarbeit damals auf Deutsch geschrieben, weil es halt wieder schnell gehen musste und einfach und so weiter, wie es halt immer so ist. Deswegen hat die vielleicht auch nicht so die Reichweite. Das ist halt immer das Problem. Also ich habe halt einfach auch nicht die, also eigentlich müsste man richtig Marketing dafür machen. Man müsste, wenn das Ding fertig ist, halt dann sagen, schau mal, wie toll das ist. Und dann auf jede einzelne kleine Änderung, wenn irgendjemand was mappt, dann das danach pflegen und so weiter. Und die Zeit hat man im regulären Studienalltag nicht. Das ist halt eigentlich ein Vollzeitstudium und alles andere, was man da weitermachen kann, ist halt eigentlich Freizeit. Also es sei denn, man ist jetzt Mitarbeiter oder sonst irgendwas und kann das dann wieder für ein Folgeprojekt wieder weiterverwenden oder sowas. Also es ist alles nicht so einfach, wie es im ersten Moment anhört.
Gut. Wo kämen wir denn da auch hin, wenn alles einfach wäre?
Marc, du hattest noch...
Ja, wobei, den Rand hatte ich ja schon vorhin erwähnt. Das ist der... Nein, das ist der Hinweis... Über das Court, das Game, das hatte ich ja schon erzählt, die Geschichte so, dass Leute vielleicht demotiviert werden, wenn sie erfahren, dass die Sachen dann doch nicht in die OSM-Datenbank kommen, sondern dass nur angedacht ist. Und die ist angedacht und so, dass so, ich finde, das müsste man jetzt mal wirklich, also man sollte mal das voranbringen und
Na, ich kann
als Weihnachtsgeschenk könnten sie uns das ja schenken, so das Spiel.
Na, okay. Ich weiß nicht, jetzt hinzugehen zu sagen, wir verlangen von euch, dass ihr uns das baut, weil wir wollen es gerne haben, das ist fast ein bisschen weit. Sie sollten der Community die Möglichkeit geben, das im Zweifelsfall, wenn sie es denn wirklich wollen, selber zu tun. Also, sie haben diese Datenbank, ja. Okay, macht halt irgendwie alle Nacht einen Dump und stellt ihn irgendwo hin. So, dann kann jemand anderes hingehen und sagen, okay, ich ziehe mir das einmal pro Tag, importiere das, mache einen Diff-Abgleich und pumpe die Daten in OSM rein, weil ich kann das ja. Oder ich habe da Interesse dran, ich mache das. Wenn ihr ganz besonders fancy sein wollt, macht irgendwie eine API, wo ich sagen kann, gib mir alle Daten im Zeitraum von X bis Y, kriege ich das einfach als rohen Bla ins Gesicht gekotzt, ist ja in Ordnung. Ich bin Programmierer, ich bin es gewohnt, ich kann das irgendwie verarbeiten, baue mir ein Tool dran und ich spiele das für euch zurück. Ich kann verstehen, dass die Studenten sagen, mein Projekt ist rum, jetzt ist wieder Studien dran, die sind ja auch nicht da, um für OSM Sachen zu coden, sondern um zu studieren. Aber wenn sie sowas machen, dann sollten sie das Endergebnis nicht einfach in die Schublade legen, sondern vielleicht wirklich hingehen und sagen, na, hier sind die Daten, macht doch damit, was ihr wollt. Das wird ja ausreichen, es wird sich jemand finden und selbst wenn sich keiner findet, kannst du auf jeden, der so rumratet wie ich, sagen, guck, da sind die Daten, mach's doch, dann ist er ganz klein und still.
Ja, wobei Git, ich meine, Cord liegt ja auf Git.
Ja, aber das hilft mir nichts, weil ich da die Daten ja nicht herkriege. Ja. Da sollen sie irgendwo eine JSON-API machen, dass einfach alle Daten ausspuckt und ich mache den Rest
das,
oder so.
Da ist schon so eine gewisse Wiederholung, dass man sagen kann, so Projekte, die an der Uni sind, die sind halt in diesem System drin und da gibt es halt so Bedingungen wie, wenn das Projekt fertig ist, ist der Student, hat seine Arbeit erledigt.
Es hängt davon ab, was es für ein Projekt ist. Also ob es eine Abschlussarbeit von Student ist oder ob es so eine Arbeit von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter ist, der fünf Jahre dann noch rumhängt oder so.
Ja, wobei jetzt gerade speziell bei Cord, glaube ich, da arbeiten immer wieder Studenten dran, ja, die das dann im nächsten Semester dann weiterentwickeln oder so.
Also auch mein Verständnis war, dass es weitergeführt werden soll.
Ja klar, aber es ist halt, also speziell bei Cord sehe ich halt auch das Problem, dass da halt auch mal die Community halt noch aufgebaut werden muss. Also die dann halt auch nebenher Änderungen mal macht und agiler reagieren können, als jetzt, wenn einzelne Studenten da neue Features implementieren.
Aber das ist das Henne-Ei-Problem. Du kannst jetzt keinem sagen, map doch in Cord, wenn die Daten nicht eingespielt werden.
Ja, ja klar, aber wenn du da halt
keine Community aufbauen, wenn, weißt du, das ist
nee, so, ich meine, es ist die Entwickler-Community. Also die entscheidet, dass halt das nicht so eine diktatorische Entscheidung ist, was gibt's denn jetzt für Aufträge in Cord oder sonst irgendwas. Und also vielleicht müsste Stefan Keller, der das ja Ganze irgendwie leitet als Prof und die Aufgaben da auch vertippt, halt da auch mal ein bisschen Richtung normale Community öffnen oder ja, es ist schwierig. Also
na, das finde ich gar nicht so schlimm. Wenn es dir nicht passt, die Aufgaben, die drin sind, dann kannst du auf GitHub gehen, dir das Ding klonen, sagen, hier ist übrigens jetzt das neue Cord und da sind die Aufgaben viel besser. Und dann gehen die Leute dahin und machen da ihren Kram. Nur wenn die ja schon Daten gesammelt haben, dass sie die nicht zur Verfügung stellen, das ist das Problem.
Ja, sie stellen es ja zur Verfügung, aber sie laden es ja nicht.
Ich glaube, wenn du ihn fragst, dann kriegst du sogar einen Export. Aber was machst du denn damit?
Also einen Export gibt es ja auf der Webseite.
Aber ja.
Na, auf der Webseite gibt es aber nur irgendwie die Top 10. Ich krieg nicht alle. Oder? Krieg ich die irgendwo her?
Ich dachte, du kriegst alle, aber
ich sehe hier nur die Top 10.
Das reichen wir auch noch nach. Peter.
Danke. Gut.
Ja, kommen wir doch mal zum nächsten Thema.
Ja, wir müssen. Wir haben inzwischen die Zahlen für die Hausnummern.
Ihr habt die Zahlen?
Ja. Und zwar hat Dietmar die rausgesucht. Roland wohl auch mit der Overpass-API, aber die sind wohl von Dietmar ein bisschen zuverlässiger, weil er hat ja die ganzen Dinge dahinter. Also in München sollten wohl 151.000 Hausnummern da sein. Momentan sind es nur 750.000 und ein paar zerquetschte. Einer meinte dann, ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Also, also ein Drittel der Hausnummern ist wohl da in München. In Köln soll wohl auch ungefähr so viel, also ein bisschen mehr sogar, 157.000. In OSM sind davon 26.000, also nicht ganz so viel von der Prozentansteckung. Also nur ein Sechstel, so Pi mal Daumen.
Ja, da kann ich ja mal sagen, ich glaube, Dortmund hat fast die 100.000.
Von?
Ja, 120.000, 130.000. Das wissen wir ja nicht. Wir haben ja nicht so eine genaue Liste.
Respekt. Ja, ich weiß, dass in München in manchen Stadtbezirken im Rahmen der Lizenzumstellung einiges verloren gegangen ist, weil es da einen User gab, der der Lizenzumstellung
auch Hausnummer, ich dachte, es sei
Gott sei Dank nicht zugestimmt hat, der User. In gewissem Grad Gott sei Dank nicht zugestimmt. Und durch ihn sind sehr viele Hausnummern eben weggefallen. Und auch Häuser und so weiter. Aber ja.
Aber eigentlich heißt es ja auch nur, da sind noch weiße Flecken.
Da sind noch weiße Flecken,
alle
die nicht so offensichtlich sind, aber die existieren. Und ja, es gibt viel zu tun. Lassen wir es sein. Nein, Quatsch.
So. Da sind wir doch eigentlich auch schon wieder durch mit den Themen, oder?
Ja,
habt ihr noch was?
Ich schon.
Also ich habe nichts mehr.
Mir fällt gerade auch nichts Aktuelles, Akutes ein.
Im Chat hatte einer gebeten, dass wir ein Mapper-Treffen ankündigen, das am 27. Juli 2013 stattfinden wird in St. Andreasberg, und zwar das Harzer Mapper-Treffen. Link in den Shownotes. Und allgemein, wenn ihr meint, dass es Termine gibt, die sich anzukündigen lohnen, die bei uns ins Programm passen, schreibt uns doch einen Kommentar unter einen unserer Podcasts oder schreibt uns eine Mail oder schreibt uns auf Twitter an oder auf app.net oder an unsere Mailadressen. Und wir haben alle Kontaktinformationen auf unserer Seite podcast.openstreetmap.de gesammelt. Da stehen alle Möglichkeiten, uns zu erreichen. Und wir freuen uns immer über Input, Themenvorschläge, Fragen, die wir dann hoffentlich auch vorbereiten und beantworten können. Und möchten euch insbesondere dolle dazu aufrufen, das Audioboo zu benutzen. Audioboo ist ein Dienst, mit dem ihr uns Audiokommentare aufnehmen könnt, einfach auf den Knopf drücken und in euer Mikro reden. Und wir können die dann im Podcast einspielen und live während der Sendung beantworten. Und das ist für uns und die Hörer total toll, weil die auch mal andere Stimmen hören, weil ihr berühmt werden könnt dabei. Und wir freuen uns darüber. Bei Audioboo einfach auf Aufnahme drücken, als Tag Radio OSM mit eingeben, dann schlägt es bei uns auf und wir nehmen es dann in die nächste Sendung mit rein.
Wem das Audioboo zu Web 2.0 ist, kann uns natürlich auch einfach einen Link zu einer Audiodatei per E-Mail schicken.
Genau. Worum wir auch bitten wollen, vielleicht habt ihr es gemerkt, wir haben in den letzten paar Sendungen unsere neue, damals mal neue Sektion Tag of the Day nicht mehr gehabt, weil uns irgendwie nichts eingefallen ist. Auch da würden wir uns über Vorschläge freuen, wenn ihr sagt, oh, ich habe bei Mappen folgenden Tag gefunden und den wusste ich ja noch gar nicht und der ist total toll. Packt es in eine der zuvor genannten Kanäle und wir nehmen es für die nächste Sendung mit. Und damit haben wir eigentlich unsere ganzen Ankündigungen gemacht und müssen nur noch winken und Tschüss sagen.
Genau, dann ciao und schönen Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Aus München von Andi
und von Michael.
Und von Marc aus Frankfurt.
Und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.